muss man sich missbrauchen lassen, was es auch immer alles ist. So, wir wollen das Thema ein bisschen behandeln. Über Missbrauch, muss das sein? Muss man also sich missbrauchen lassen? Muss man Dackel sein für allem? Also natürlich, du wirst heutzutage ausgenutzt, überall, ob in der Firma. Weißt du, da arbeiten zwei Leute. Einer wird entlassen, du musst die Arbeit machen für zwei oder für drei. Also da wird nichts gespart. Also du musst schuften und dann, wenn du nicht mehr kannst, dann lässt man dich laufen. Muss man sich missbrauchen lassen? Und ich möchte von vornherein sagen, nein. Nein. Und nochmals nein. Lade ich ein ganz herzlich zu den Veranstaltungen, was wir hier im Haus haben. So, morgen, am Freitag wird das Thema sein, sagt nicht zu allem Ja und Amen. Ist eine Fortsetzung von dem, was wir hier jetzt anschneiden. Sag nicht zu allem Ja und Amen, sei nicht mit allem einverstanden. Du musst prüfen. Es gibt ja Irrlehren, es gibt ja verschiedene Sachen und du kannst nicht zu allem Ja und Amen sagen. Dem Teufel würde es gefallen, dass du mit allem einverstanden bist. Die wahren Gläubiger sind Feinschmecker, sind wählerisch, sind sehr kritisch. Die prüfen alles und das Gute behalten sie erst. Also sag nicht zu allem Ja und Amen. Dann am Samstag wird das Thema sein, lass dich nicht versklaven. Wieder ein Stückchen weiter, eine Erweiterung. Und dann am Sonntag früh, 10 Uhr, wann und wo begegnet man Gott? Wo trifft man Gott? Eigentlich trifft man ihn überall. Aber es gibt besondere Plätze, wo man Gott besonders nah ist. Dann am 1. Mai haben wir Gemeindewandertag. Also ich möchte einladen, zuerst mal, wir treffen uns hier. Und dann geht es um eine Wanderung. Ich bin am Sonntag die Strecke mal abgelaufen. Also ja, ist es schon eine schöne Strecke, du musst gut bei Fuß sein. Also, und es ist eine gute Gegend, Wasser, Wald und Wiesen. Beides zusammen. So, wir fangen von Tegel da an. Aber zuerst treffen wir uns hier, wir essen zuerst und dann gehen wir draußen. Und dann nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, wird das Thema hier sein. Ja. Ja, bleibe auf dem Weg Gottes. Das schon von Wanderung kommt hier. Bleib auf dem Weg Gottes. Wandle mit dem Herrn. Geh nicht vom Herrn weg. Verlass den Herrn nicht. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich nicht auf deine Gefühle. Bleib auf dem Weg Gottes, wie Gott dich führt. Und Gott führt jeden individuell. So, heute musste ich mich missbrauchen lassen. Eigentlich die Christen sind sehr naiv, tut mir leid, dass ich das so sage, weil sie lesen die Bibel und sie verstehen die Bibel nicht. Und deshalb ist es gefährlich, wenn man die Bibel liest und die Bibel nicht richtig versteht. In Matthäus 5, 39 heißt es, da hat Jesus gesagt in der Bergpredigt, wenn dich einer auf eine Backe schlägt, dann biete ihm auch die andere. Wunderbare Stelle. Für Leute, die tyrannisieren einen, die einen kontrollieren wollen, also du musst nur die Backe hinhalten. So lesen sie. So lesen sie, wenn sie nur den Buchstaben nachlesen. Oder eigentlich eine andere Übersetzung, halte auch die andere Backe hin. Und ich will diesen Irrtum aufräumen, dass es gar nicht so ist, wie Jesus gesagt hat. Das ist der Buchstabe, der Geist ist ganz was anderes. Fromme Menschen sind sehr anfällig für Missbrauch, denn sie möchten ja dem Herrn gefallen. Sie möchten den Herrn lieben. Sie möchten dem Herrn kein Leid zufügen. Und sie möchten den Herrn glücklich machen. Sie haben ja ein gutes Herz. Sie haben ein erneuertes Herz und der Teufel kommt ja, weißt du, du sollst alle Menschen lieben. Du sollst alle Menschen lieben. Gewiss, du sollst alle Menschen lieben. Aber du kannst nicht alle Menschen lieben. Selbst Gott macht das nicht, dass er alle Menschen liebt. Er liebt die ganze Welt, hat für die ganze Welt seinen Sohn gegeben. Aber auf das alle, die an ihn glauben, werden gerettet. Nur die. Also, und es gibt Leute, Gott ist ein zorniger Gott, ein Gott des Gerichts. Also du kannst dich nicht da verlassen und sagen, Gott will, dass du alle Menschen liebst. Oder dann fragt man, was würde Jesus tun? Eine gute Frage. Weißt du, dich haut jemand auf die Backe. Und was würde jetzt Jesus tun? Würde er die zweite Backe hinhalten und sagen, schlag mal hier? Ich werde euch aufklären. Deshalb haben wir Gottesdienste wie diese, dass man aufgeklärt wird und dass man nicht alle Dummheiten glaubt, die man so in der Bibel liest. Das ist keine Dummheit, das ist eine Wahrheit. Der geistliche Mensch versteht es geistlich. Der fleischliche Mensch versteht alles fleischlich. Und der wird sich sogar noch mehr schlagen lassen. Dieser Spruch ist super moralisch für viele. Ja, wer kann dann überhaupt noch selig machen? Ich muss dann Fußabstreifer für alles sein. Ich muss alles machen, was die Leute wollen. Ich muss mich ausnützen und ausbeuten lassen. Bis geht nicht mehr, bis ich Herzinfarkt bekomme, Nervenzusammenbruch und so weiter. Die meisten Menschen, die kennen ihre Bibel nicht, verstehen sie nicht auch und was es auch immer ist. Also, weil sie die Geschichte nicht kennen. Sie kennen den Hintergrund nicht. Wo wurde das Wort gesagt? Das ist wichtig, dass man zuerst mal weiß, wo wurde das Wort gesagt? Wem wurde das gesagt? In welcher Situation? Sie kennen die Botschaft nicht, die hier drin steckt. Und in den Worten Gottes, in den Worten Jesus steckt eine Botschaft drin. Meine Worte sind Geist und Leben, nicht nur Buchstabe. Sie können auch nicht kennen, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Fleischliche Menschen, natürliche Menschen, also nur Schulweisheit. Da heißt es, wenn dich jemand auf eine Backe haut, biete auch die andere. Und das ganz schnell. Also es muss verstanden werden, weil sie nicht von Jesus belehrt worden sind. Jesus hat ihnen nicht die Augen geöffnet, wie und was. Sie sind noch natürlich gesinnt, sie gehen nach dem Verstand zu. Das hat er gesagt, wenn dich jemand auf eine Backe haut, gib auch die andere. Ich möchte dich jetzt sehen. Verstehst du das hierhin? Lass dich auf der Straße mal ohrfeigen. Und dann wirst du sehen, was dabei rauskommt, ob du das machen wirst. Weil erstens mal, dann zweitens auch gar keine Lebenserfahrung da ist. Jesus hat das aus der Tiefe der Gottheit herausgesprochen. Da war Lebenserfahrung. Und weil sie Judentum und Christentum nicht trennen können. Das ist fürs Judentum gesagt worden. Wenn dich jemand auf eine Backe haut, dann biete auch der andere. Darum bringen sie auch so vieles durcheinander, weil sie die Bibel nicht richtig teilen. Deshalb sagt Paulus an Timotheus, teile das Wort Gottes richtig. Das muss richtig in richtiger Situation verkündigt werden. Nur geistgesalbte Menschen verstehen das Wort des Herrn richtig. Sie haben das Alte Testament und sie haben das Neue Testament. Und für unser Leben ist nicht nur das Alte Testament verbindlich. Manche Leute glauben nur an das Alte Testament. Dort steht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das stimmt. So ist auch, wenn dich jemand auf eine Backe haut, gib ihm auch der andere oder wehr dich oder was auch immer ist. Also, dass das nicht so ist, dass sogar Jesus diese Bibelstelle nicht erfüllt hat und gehalten hat. Wenn dich jemand auf eine Backe haut, dann biete auch der andere. In Johannes Evangelium 18, Vers 22 ist eine Geschichte. Jesus ist im Verhör. Da kriegt er eine Ohrfeige von dem Knecht des hohen Priesters, zack, und er klebte. Und dann sagte Jesus nicht, bitte schlag mir auf der anderen Seite auch, hat er nicht gesagt, sondern sagt, warum schlägst du mich? Was habe ich gemacht? Warum schlägst du mich? Ihr müsst die Geschichte lesen. Jesus belegt diese Stelle und beweist diese Stelle, dass nicht so ist. Jesus hält nicht seine Backe oder seinen Rücken oder sonst noch was da dem Knecht. Weißt du, dieser Knecht ist eine merkwürdige Geschichte. Dem Knecht hat er so viel Gutes getan. Sein Ohr angeklebt, das war auch der Knecht des hohen Priesters, dieser Malchus. Und dieser haut Jesus mit, gibt Jesus eine Ohrfeige. Johannes 18, 22, kannst du nachlesen. Was zeigt uns damit? Jesus hat sich nicht an den Buchstaben gehalten, sondern am Geist. Er ist ruhig geblieben. Er fragt nur, warum schlägst du mich? Genau das ist es. Bleib ruhig. Reg dich nicht auf, bleib normal. Geist. Menschen, die nicht geistlich sind, die würden gleich sich prügeln und schlagen und so du mir, so ich dir. Oder was weiß ich auch immer. Oder bitte schlag mir nochmals. Weißt du, aber das ist nicht vom Geist, das ist nicht vom Geist Gottes. Der Geist kann nur da sein, wenn man in der Wahrheit bleibt, wenn man ruhig bleibt, man weiß, ich habe nichts verbrochen. Warum schlägst du mich? Was? Verstehst du? Jetzt muss letztendlich der ihn schlägt, muss sich auseinandersetzen, der schlägt nicht zurück. Und letztendlich nicht zurückzuschlagen, ist schlimmer als zurückzuschlagen. Wenn du nichts tust, verstehst du, dann ist er blamiert, der wehrt sich gar nicht. Ich bin jetzt im Unrecht. Der Peiniger, der jetzt jemand peinigt und quält, der leidet dann sein Leben lang daran. Weißt du, Jesus geht nicht über zum Gegenangriff. Er bleibt bei sich selbst. Der Angreifer ist irritiert und er schlägt nicht zurück und er fragt nur, warum schlägst du mich? Das ist das Einzige, was Jesus im Gerichtsverhör gesagt hat. Der hat eigentlich Pilatus nichts geantwortet, dem hohen Priester kaum was geantwortet und dem Knecht antwortet er, ja, warum schlägst du? Was habe ich dir verbrochen? Der fragt ihn. Also, der schlägt nicht körperlich zurück, sondern der schlägt geistig zurück mit Worten. Was habe ich angestellt? Weißt du, er rückt von seiner Position nicht ab. Der Jesus bleibt der Herr Jesus. Er bleibt stehen als der Gefangene. Er ist der er war und er bewegt sich nicht. Der Geist ist es, der sich Respekt bewahrt. Der Geist ist es, der nicht angreift und gleich fleischlich handelt und reagiert. Und ebenso wie Jesus gemacht hat, sollen auch wir lernen und einfach fragen, was habe ich gemacht? Johannes 18, 23. Habe ich dir etwas Unrechtes gesagt? Dass er Gottes Sohn ist? Verstehst? Habe ich dir was falsch erklärt? Habe ich recht geredet, dass du mich schlägst oder Unrecht? Habe ich dich irgendwo verletzt? Was habe ich dir getan? Dass du dich so benimmst? Praktisch, er stellt ihn bloß. Und das ist viel schlimmer, als sich ohrfeigen zu lassen. Auf der anderen Seite. Jesus fragt, ganz einfach, ja, was fällt dir da ein, mich zu schlagen? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Hat er gar keine Ahnung gehabt. Nicht einmal der hohe Priester hat Ahnung gehabt, und jetzt will der hier Ahnung haben. Hier fordert Jesus den Diener heraus, für sein Tun muss er bewusst werden. Was habe ich jetzt getan? Warum schlage ich ihn? Was hat er mir angestellt? Der hat doch mir Gutes getan. Und du siehst also, Menschen, die einem Gutes getan hast, die schlagen manchmal dir wieder zurück in gegebener Situation. Leute, die irgendwo in Abhängigkeit sind, die schlagen dich. Und die wissen gar nicht, warum die schlagen zurück. SS-Leute oder Stasi-Leute oder was, welche Leute auch immer, die benehmen sich wie möglich. Das war auch nur ein Diener des hohen Priesters. Das war gar nichts. Weißt du, Gandhi, ich habe lange Zeit, bevor ich Christ war, war ich fasziniert von Gandhi, aber ich finde, Gandhi hat vieles gehabt, was eigentlich viele Christen haben sollten. Diesen gewaltlosen Widerstand, obwohl er kein Christ war, er war ein Hindu, aber er hat mehr im Sinn Jesu gehandelt. Er hat gesagt, wir werden die Briten auf gewaltlose Art und Weise überwinden. Wir werden Waffen nicht einsetzen. Lass die Waffen einsetzen, wenn sie das wollen. Aber wir werden es nicht tun. Gandhi sah in der Hinnehmen von Gewalt die stumme Anklage des Angreifers. Er hat gesehen, also das ist meine Waffe, nicht sich zu verteidigen. Also lass dich nicht missbrauchen, ist, dass du dich nicht an deinem Geist ranlässt, das, was da passiert, dich verletzen. Er behauptete sich einfach, weil er wusste, der Angreifer hält gar nicht lange durch. Der bleibt nicht lange am Leben als solches. Denn eines Tages wird er so viel Minderwertigkeitskomplexe, so viel Schwierigkeiten bekommen, dass er sich sogar bei dir dann entschuldigt, noch womöglich. Er war der festen Überzeugung, die polizeiliche Gewalt und all das kann nicht auf die Dauer aushalten, diesen Stress. Also, dass jemand nicht widerspricht. Und ignorieren ist die stärkste Waffe. Wenn du das gelernt hast, ignorieren, eine Sache, egal was es ist, böse Buben oder freche Worte, einfach ignorieren. Und du wirst merken, die halten nicht durch. Der Teufel hat Angst vor Menschen, die ihn ignorieren. Warum hast du mich geschlagen? Martin Luther King war auch so einer. Martin Luther King, weißt du, er lässt sich lieber erschießen, aber er glaubt an seine Revolution, dass eines Tages so weit kommt, dass Weiße und Schwarze zusammen auf der Straße tanzen und sich freuen und so weiter. Also wir sollten, und das ist, was Jesus sagt, wenn dich jemand auf die eine Backe haut, biete auch die andere, hab keine Angst vor Auseinandersetzung. Das ist, was dahinter steht und gesagt wird. Weißt du, die ganzen Sprüche, auch die Jesus nachher weitergibt, will jemand von dir ein Hemd, gib ihm auch die Hose. Will dich jemand, dass du eine Meile, wenn er dich fordert, eine Meile zu gehen, geh auch die zweite Meile. Also hab keine Angst, die Herausforderung anzunehmen. Deshalb biete die andere Backe. Also nicht gleich so, Mann, was hat er mir angetan? Und gleich sich erschrecken. Jesus hat weiter gesagt seinen Jüngern und sie aufgeklärt, und sie werden euch in ihre Schulen zerren und euch schlagen und peinigen und so weiter und euch herausfordern. Macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist wird kommen und euch alles sagen. Also die Jünger sind vorbereitet gewesen, sich nicht aufzuregen, sondern im Geist die Sache zu überwinden. Lass dich nicht missbrauchen. Der ganze Missbrauch passiert von der Welt aus im Körperlichen. Die versuchen Druck auszuüben, dich zu stressen. Aber der Sieg kommt vom Geist, vom Verstand, vom Willen, von innen heraus. Die versuchen, weißt du, der Teufel versucht den Menschen moralisch von außen fertig zu machen, aber der wahre Sieg kommt von innen. Du sagst, ach so Leute, leck mir, und dann rutscht mir ein Puckel runter, oder was weiß ich, was die da. Weißt du, du stehst da, oder wie hier ein katholischer Priester im Dritten Reich, als der Richter da einen Priester, katholischen Priester zu Tode verurteilte, sagte, warte, mein Freund, es kommt der Tag, da wirst du dem Teufel den Schwanz putzen müssen in der Ewigkeit. Weißt du, und da wurde sogar an der Stelle erschossen, weil er das also frech war, weil er wusste, mir könnte nichts anhaben. Weißt du, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, sondern vor denen oder von dem, der die Seele töten kann. Also wir müssen wissen, wer wir sind, was wir sind. Deshalb meine Botschaft, lass dich nicht missbrauchen. Jesus sagt, macht euch auch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Es wird euch gegeben werden in diesem Moment, wenn ihr herausgefordert wird. Und sie werden euch vor den Synagogen, Judenschulen zerren und so weiter, euch verprügeln, demütigen und dergleichen und schlecht behandeln. Macht euch keine Sorgen. Es wird alles richtig werden. Es wird alles gut werden. Irgendwie wird Gott dann rausführen. Und du siehst auch, der Apostel Paulus hat sich nicht ohrfeigen lassen. Als sie ihn steinigen wollten oder sie wollten ihn verhören, dann sagte er: Brüder, ich muss euch eines sagen, ich bin ein römischer Bürger und ich berufe mich jetzt auf den Kaiser. Er hat von seiner Autorität oder von seinem Bürgerrecht Gebrauch gemacht. Du solltest von deinen Bürgerrechten, von deinen Menschenrechten Gebrauch machen. Im Augenblick mache ich so eine Aktion. Ich versuche Leute mobil machen, also sind ja nicht Christen, also nicht für Christen, aber in Saudi-Arabien werden Leute geköpft, also enthauptet. Es sind 73 Leute, die jetzt dieses Jahr enthauptet werden und etwa 140 warten noch im Gefängnis auf diese Hinrichtung. Weißt du, nur oft Kleinigkeiten. Da ist zum Beispiel eine Frau, die jetzt im Februar enthauptet wurde, sie hat für Kranke gebetet und die wäre eine Hexe. Weißt du, wir haben den gleichen Zustand hier in unserem Jahrhundert, in unserem Zeitalter, wie im dunklen Mittelalter. Und ich mache so Aktionen, dass Leute an die saudische Botschaft schreiben und so weiter, dass diese barbarischen Zustände abgeschafft werden. Weißt du, wir werden das nicht beseitigen können, aber wir können protestieren, wir können unsere Stimme erheben. Und wer weiß, vielleicht eines Tages bricht das saudische Königreich zusammen und dankt ab, wie alle anderen Königreiche auch. Aber manchmal müssen Menschen diesen Weg gehen. Und 73 werden in diesem Jahr umgebracht, geköpft. Und das öffentlich vor der Moschee. Also, und die Saudis haben fast die ganze Wirtschaft, deutsche Wirtschaft in der Hand. Und das sind nicht irgendjemand. Die wollen ja zivilisiert sein und sind so Barbaren. Also, macht euch nichts vor. Die Welt ist gemein, die Welt ist gehässig, wir können für die Leute beten, wir können unsere Stimme erheben in der freien Welt, solange das möglich ist, sollten wir das tun. Wir sollten aber natürlich nicht mit Gewalt arbeiten. Diese gewaltlose Revolution, was Gandhi damals fertiggebracht hat, sollten wir Christen auch erst recht fertigbringen, in Jesu Namen. Also einfach wieder zusammenstehen, zusammenarbeiten, zusammenkämpfen, zusammen alles mobil machen und zum Beispiel vielleicht auch sagen, gut, wir fahren mit dem Fahrrad. Und wir brauchen euer Öl nicht. Wir pfeifen drauf. Oder wir kriegen das Öl von woanders. Aber du siehst, man ist doch abhängig, Sachzwänge um des lieben Öls willen. Geistgesalbte Menschen lassen sich nicht missbrauchen. Die widerstehen, die widersprechen. Lieber gehen sie ans Kreuz, so wie Jesus. Er sagt, warum schlägst du mich? Johannes 18. Warum schlägst du mich? Was fällt dir ein? Warum machst du das? Nur, und das Schlimme noch dabei ist, da sind einige Syrer dabei, die sind wegen Drogenhandel erwischt worden und das sind Ersttäter, sind arme Leute. Ich verstehe die Leute, verstehe, sie sind dort in diesem Staat, haben keine Arbeit, kein Geld. Die müssen ja von was leben. Und dann werden die armen Kerle erwischt und dann gleichzeitig gleich schon geköpft. Das ist traurig, diese Welt. Dann kannst du dankbar sein, dass du in unserem Staat leben kannst. Dass du in Deutschland bist und dass wir doch einigermaßen Freiheit haben. Wahre Christen haben keine Angst vor Auseinandersetzungen. Jemand hat gesagt, Bruder, mal tu das, du bringst dich in Lebensgefahr. Ich war schon öfters in Lebensgefahr und lebe immer noch, trotz der Gefahr. Also wir sollen nicht Angst haben vor Auseinandersetzungen. Weißt du, die Leute, die werden eingeschüchtert. Moslems versuchen Leute einzuschüchtern. Da darfst du nichts mehr sagen, du darfst nichts über Moslems sagen. Dann bist du gleich so wie ein Antisemit bald. Und bist der Feind der Menschheit, bist nicht tolerant, wenn du irgendetwas über Moslems sagst. Also du siehst, wir erheben als Christen unsere Stimme. Wir sollen eine Stimme in der Wüste sein. Wir sollen nicht zu allem Ja und Amen sagen. Das ist mein Thema nächstes am Freitag. Sag nicht zu allem Ja und Amen. Christen lassen sich nicht missbrauchen, auch nicht von religiösen Leuten, von Religion oder irgendwelche Eindrücke, was da passiert jetzt, das ist nicht richtig. Weißt du, da solltest du lieber fragen, was sagt mir die Bibelstelle dazu? Also, wenn dich jemand auf eine Backe haut, dass du ihm die andere Backe anbietest, was meint er wirklich? Und das ist ja in den Schulen. Sie werden euch, du musst im Zusammenhang lesen, sie werden euch vor ihren Schulen zerren und so weiter. Und dann, wenn sie dich auf eine Backe hauen, biet auch der andere. Das heißt, also in der Judenschule, da wird diskutiert und wenn du einem Rabbi widersprichst, knallt er dir eins und sagt, was fällt dir ein, mich Gelehrten, mich Professor oder mich Rabbi zu widersprechen? Also, und du sollst stehen bei deinem Standpunkt, du sollst deinen Standpunkt vertreten, wenn du etwas vertrittst als Kind Gottes, als Jesus hier. Und Jesus ist ja vor dem Hohen Rat gewesen. Und er vertritt seinen Standpunkt, er sagt, ich bin Gottes Sohn und ich bleibe Gottes Sohn und ihr könnt nicht daran rütteln, dass ich Gottes Sohn bin und so weiter. Und dann schlägt dieser Knecht des Hohenpriesters, das war so gerne möchte, Priester oder Rabbi wahrscheinlich. Was fällt dir ein, dem hohen Priester zu widersprechen? Du siehst also, sobald du widersprichst, werden Ohrfeigen ausgeteilt. Aber mach dich nicht draus, steh und du wirst leben und überleben. Geistgesalbte Christen, sie werfen die Perlen nicht vor die Säue. Weißt du musst dich nicht mit den Juden auseinandersetzen. Wenn die nicht wollen, dann lass es. Und du musst dich mit den Moslems nicht auseinandersetzen. Wenn die nicht wollen, dann lass es. Du musst dich mit den Atheisten nicht auseinandersetzen. Wenn die nicht wollen, lass es. Du musst dich nicht mit den Heiden auseinandersetzen, wenn die nicht wollen. Jesus sagt, wenn sie nicht wollen, schüttel den Staub ab und geh in eine andere Stadt. Du musst nicht nachkriechen und nachlaufen. Die Welt ist so groß. Versuch nicht, den Ungläubigen etwas zu beweisen. Wenn Gott das nicht kann, kannst du erst recht nicht, ihnen was zu beweisen. Sei nüchtern, sei sachlich. Missbraucht werden vor allem Menschen, die nur buchstabengläubig sind, die nur so stets geschrieben, glauben das fest und so weiter und nicht die Zusammenhänge kennen, nicht wissen, für wen, wann, was gesagt worden ist, wie das gesagt worden ist, aus welchem Zusammenhang, zu welcher Zeit, unter welchen Umständen. Und so werden Menschen in Teufelsküche getrieben und kommen dann in die Hölle und kommen nicht mehr raus. Vor allem Namenschristen, Christen, die kein wahres Fundament haben, die macht der Teufel fix und fertig. Was? Guck mal, das steht in der Bibel und er macht das gar nicht. Du musst nicht alles machen, was in der Bibel steht. Hör mal, du hast richtig gehört. Sondern was der Geist euch sagt. Was der Geist, das der Heilige Geist sagt. Und wir sollen vom Rhema-Wort, nicht nur vom Logos-Wort getrieben und gesteuert werden, sondern das Rhema-Wort, das inspirierte Wort Gottes, das muss uns bestimmen. Und dann muss es im Glauben passieren. Was nicht im Glauben passiert, ist Sünde. Und lass dich nicht so schnell erschüttern und verunsichern oder was auch ist. Wahre Gläubige, sie sind gepflanzt wie ein Baum am Wasser, die stehen, egal, da kommt eine Dürre, gibt ein paar welke Blätter, ein paar Blätter fallen auch ab, aber der stirbt nicht, der macht weiter. Bei der nächsten Flut ist genug Wasser wieder da. Es gibt Leute, die wollen also die ganze Welt verändern, die Gemeinde verändern und so weiter, aber bei ihnen selbst passiert wirklich nichts Wirkliches, verstehst du? Und das ist die Tragödie. Lass dich nicht missbrauchen von Leuten, die die ganze Welt auf den Kopf stellen wollen und sich selbst nicht verändern. Dann sagst du, und wie ist es bei dir? Weißt du, von mir möchtest du das und das und das und das und das und das, aber wie ist es bei dir? Christen lassen sich nicht von Zuchtmeistern sich züchtigen. Zuchtmeister, die einfach immer kommandieren, ja, ihr müsst mehr Liebe haben, ihr müsst mehr Glauben haben, ihr müsst mehr Geist haben. Und dann, wie ist es mit dir? Oder wenn du krank bist, dann kommen sie zu dir, ja, weißt du, wenn du mehr Glauben hättest, würdest du gesund werden. Und dann musst du fragen, Freund, wie ist es bei dir? Warum bist du? Und dann versuch ein bisschen zu bohren und zu pochen und sagen, ja, und warum ist es bei dir nicht anders geworden bis jetzt? Verstehst du? Und dann hinterfrag mal selbst. Und dann hörst du auf, den anderen zu belehren und aufzuklären. Die Veränderung muss zuerst mal bei mir innen drin beginnen. Deshalb sagt Jesus, biet auch die anderen, also mach dir gar nichts drauf, bleib bei dem, was du gesagt hast, bleib bei dem, was du gelernt hast, bleib bei dem, was dir offenbart worden ist, bleib bei dem, was du erkannt hast, bleib bei dem, was mein Geist dich gelehrt hat, bleib bei dem, wie ich dich geführt habe, und jeder wird da anders geführt. Du kannst nicht sagen, so wie ich geführt worden bin, dass du auch geführt werden musst. Du, vielleicht sind das wie Tag und Nacht. Und jeder Mensch hat einen anderen Auftrag, eine andere Berufung. Und ich kann meine Berufung nicht auf dich übertragen. Und du kannst deine Berufung nicht auf mich übertragen. Der eine ist als Antilope geboren und der andere als Schnecke. Verstehst du? Und jetzt kannst du nicht sagen, also Schnecke, renn doch mal so, wie ich das mache. Und das ist schon Missbrauch. Es ist Missbrauch, wenn Leute dann zwingen, so zu machen, wie ich das mache. So zu beten, wie ich bete. So zu singen, wie ich singe. Das sind nur Äußerlichkeiten, aber es gibt noch viele innere Sachen, die einen so fertig machen können. Vor allem Fromme und das fromme Fleisch. Weißt du, man will anderen weissagen und anderen prophezeien und anderen belehren und selbst lässt man sich gar nicht sagen. Selbst lässt man sich nicht korrigieren. Weißt du, wie du sagst etwas, dann hast du die Leute gesehen. Wer sich selbst nicht verändern will, der verstümmelt andere. Das ist eine Tatsache. Wer sich selbst nicht verändern will, wer nicht dazu bereit ist, der wird immer nur Schwierigkeiten machen und immer Schwierigkeiten finden und irgendwo, ja, entdecken, was er tun kann. Der produziert nur Mist und Unsinn und zerstört mehr, als das er aufbaut. Also wer nicht innerlich selbst gereift ist, selbst gewachsen ist, selbst nicht diese Größe, was er von anderen verlangt, erreicht hat. Und du brauchst schon Zeit, sag mal, lass uns ehrlich sein, um erwachsen zu sein. Du bist nicht gleich in 3 Wochen erwachsen. Und auch nicht in 3 Jahren. Und auch nicht in 30 Jahren. Manche sind mit 80 noch nicht einmal erwachsen. Und die glauben, sie wären jetzt schon so reif. Und ich muss ehrlich sagen, je länger ich mit dem Herrn Jesus gehe, desto unmündiger komme ich mir vor. Dann denke ich, Mai, was da noch alles einzunehmen ist, was da noch zu lernen ist. Und ich dachte, ich weiß schon alles. Und ich, jedes Mal, wenn ich so meine Morgenandacht mache und in der Bibel lese, da finde ich so viel, was wieder neu ist. Das wusstest du irgendwie so ein bisschen, aber du entdeckst wieder was Neues. Je weniger man von der Heiligkeit Gottes in seinem Leben hat, desto weniger kann man verändern. Je weniger man die Größe Gottes in seinem Leben hat, je weniger man sich Gott geöffnet hat, desto weniger kann man auch in der Welt verändern. Desto die ganzen Weltveränderer sind nur Scheinheilige. Die müssen zuerst mal vor ihrer eigenen Haustüre kehren. Da ist noch so viel Mist, so viel Dreck und so viel Schund und so viel Gerümpel. Und deshalb passiert das auch in ihrem Leben. Wenn wir ganz ehrlich gucken, anderen treiben sie die Dämonen aus, anderen versuchen sie, was weiß ich, Befreiung zu bringen, aber uns selbst sind verstrickt in alle möglichen Untugenden. Man muss sich nicht missbrauchen lassen. Weißt du, und dass jemand zu dir kommt und du hast den Dämon, du hast den Teufel, und dann ratet man, was welche Teufel du noch alles haben könntest. Es gibt verschiedene Arten des Missbrauchs. Seelischen Missbrauch, körperlichen Missbrauch, ich weiß nicht, was schlimmer ist, geistlichen Missbrauch, sexuellen Missbrauch. Das ist, was ja diese ganzen Knabenschänder und so weiter, die ganzen Leute, was so die ganzen Prozesse in letzter Zeit war. Und dann, was ich auch festgestellt habe, es gibt Selbstmissbrauch. Also seelischen Missbrauch, körperlichen Missbrauch, geistigen Missbrauch und dann sexuellen Missbrauch und dann Selbstmissbrauch, wenn man sich selbst überfordert. Ist ein Missbrauch. Du tust mehr, als was du solltest. Du weißt nicht, wo deine Grenze ist. Du hast keine Mauer um dein Leben herum. So, wenn dann, oder die Grenze auch im Essen und Trinken. Dann sauft man und frisst man. Oder wenn man die Gebote Gottes missachtet und so weiter. Wenn man zum Beispiel andere beneidet. Und du weißt genau, mir reicht das, was ich habe. Mehr kann ich auch nicht benutzen und gebrauchen. Missbrauch an sich selbst, vor allem die Perfektionisten. Die quälen und kasteien sich, verstümmeln sich, die Pharisäer. Selbstmissbrauch. Lass dich nicht missbrauchen. Auch nicht von deinem fleischlichen Ego. Weißt du, ich muss jetzt beten, obwohl, eigentlich solltest du aufräumen in deine Wohnung, statt beten. Eigentlich solltest du mal Großputz machen, Fenster putzen, statt beten. Verstehst du? Und jetzt, aber wir müssen beten, das ist so wichtig. Geschwister, wir müssen Prioritäten in unserem Leben setzen. Was ist wichtig? Trachte zuerst einmal nach dem Reich Gottes, steht in der Bibel. Das ist okay. Weißt du, du solltest an deine Seele denken. Aber dann, du solltest auch dein praktisches Leben denken. An den Alltag denken, an deine Familie denken, an dein Alter solltest du denken. Weißt du, so viele Leute verstümmeln sich, die leben nur jetzt und hier und heute. Und dann, wer zahlt ihre Rente? Nur nachdenken. Man kann seine Zukunft missbrauchen, also geistigen Missbrauch betreiben. Denk an dein Leben. Jesus sagt, der kluge Mann plant richtig, baut richtig, der kluge Mann rechnet vor, und wenn jemand dann irgendwo eine Auseinandersetzung hat, überlegt es sich, kann ich den Turm bauen, was soll das kosten, schaffe ich das oder schaffe ich nicht, vielleicht übernehme ich mich selbst. Und so viele Menschen übernehmen sich selbst, und das ist schon Missbrauch an sich selbst. Missbrauch an sich selbst. Der Diener schlug Jesus, und eigentlich sollte Jesus dankbar sein, verstehst? Und du, jemand, der dir geholfen hat, jemand, der dir gedient hat, dann versuchst du, ihn dann zu belehren. Eigentlich soll es dankbar sein für das, was dir einer getan hat. Irgendwo ein Dienst, denn der ist dann höher, denn der dient, ist größer als der den Dienst empfängt. Verstehst du? Und der hat jemand gedient, dich hat jemand zum Herrn geführt, dich hat jemand getauft oder dich hat jemand, ja, näher zu Gott gebracht, auf welche Art und Weise. Du solltest froh sein und nicht gleich diesen Mann oder diese Frau kritisieren und sagen, das weißt du, du bist gar nicht so weit, jetzt bin ich viel weiter. Wir können uns nicht überholen. Weißt du, wir wachsen miteinander. Und wenn wir anfangen zu eifern und uns zu profilieren und so weiter, dann haben wir nichts gelernt, nichts begriffen. Und der Diener des hohen Priesters war ein dummer Mann. Weiter nichts. Verstehst du, was war er? Er war ein Knecht. Missbrauchen andere. Deshalb lass dich nicht missbrauchen. Du musst ja gesund werden zuerst einmal. Du musst zuerst mal geheilt werden. Und dieser Mann ist wunderbar geheilt worden, aber der ist äußerlich geheilt worden, aber nicht innerlich. Innerlich ist nichts passiert bei dem Mann. Er hat die Gnade Gottes zwar erlebt, und zwar so wunderbar. Das ist das letzte Wunder Jesu auf dem Platz gewesen, als auf der Erde hier. Und seitdem hat Jesus nicht mehr geheilt als solches. Also er hat und das war ein richtiges Wunder, Heilungswunder. Alles andere Heilungen, die Jesus heilte, das waren psychosomatisch. Aber das war wirklich ein körperliche Heilung. Da ist das Ohr abgefallen und er nimmt das Ohr und klebt dran. Das war ein echtes Wunder. Naturwunder war das. Schöpferisches Wunder. Aber was nützt es? Das ist nicht begriffen. Das war alles nur äußerlich. Menschen, die nur äußerlich sich verändern, aber nicht innerlich, missbrauchen ihren Geist oder ihre Seele. Was nützt es, wenn du körperlich dich so engagierst für alle Welt, du predigst allen Menschen das Evangelium und gehst selber verloren? Da sagt Paulus, was nützt es, wenn ich anderen diene und selbst verwerflich werde? Also ich muss zuerst mal an mich selber denken. Ich muss zuerst mal an mein Heil denken, an meine Seligkeit. Was nützt es, wenn du gibst und gibst und gibst und deine Seele unterernährt ist? Ist auch Missbrauch. Seelischer Missbrauch. Deine Seele braucht Nahrung und Kraft und Geist. So viele Bekehrte, die wollen gleich dienen, aber sie sind noch nicht belehrt. Sie sind bekehrt, aber noch nicht belehrt. Sie sind noch nicht eigentlich gereift. Weißt du, das braucht richtig echte Reife. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe Buße getan und jedes Mal, wenn ich zurückdenke, tue ich immer noch Buße. Weißt du, am Anfang meines Dienstes, ich habe nicht viel begriffen, aber ich habe gedacht, ich muss Gott dienen. Aber dass Gott mir zuerst dienen muss, habe ich nicht gecheckt. Das erst nach und nach gecheckt, und nachdem Gott mich gelehrt hat, indem er mich fallen ließ, indem er mal mich also Lehrgeld zahlen ließ, dann habe ich den Leuten gesagt, du musst an Gott glauben, du brauchst die Gnade Gottes. Also entweder oder, so radikal. Weißt du, wir sind manchmal radikal. Und am Anfang sind die Jungbekehrten sehr radikal. Die wollen auf einmal die ganze Welt auf den Kopf stellen, alle Bäume ausreißen, neue Pflanzung, gleich das Haus Gottes bauen. Vergiss es. Und dann muss man reifen und muss man wachsen. Und wir haben gar keine Ahnung, woher kommt das Baumaterial und wo, was wir, nach welchen Plänen soll das Haus Gottes gebaut werden. Weißt du, da sind dann so viele Fragen. Es braucht Zeit. Deshalb lässt zuerst mal der Herr Sandburgen bauen. So Trockenübungen, geistliche Trockenübungen in der Gemeinde. Da kann man nochmal üben, kann es wieder durchharken und dann kann es wieder weitermachen. Leute, die selbst Jesus nicht konsequent nachfolgen, wenn diese Leute sich an dir ranmachen, und ich warne dich vor solchen Leuten, ich warne dich, es sind viele so selbsternannte Hauskreisleiter, Gebetskreisleiter oder was weiß ich, oder Wandervögel oder dein Mitknecht, ja, das können sie sein, aber das sind Kurpfursche für mich. Ich denke nur an die Söhne des Käfers da, des Hohen Priesters Sohn, Söhne, die sieben Stück, die waren gleich sieben, wir sind sieben und so weiter, und wir werden jetzt Teufel austreiben da bei diesem einen jungen Mann, und dann sind die Teufel über ihn hergefallen und dann musste er rennen. Und man wundert sich nachher, warum man selber missbraucht wurde, weil man sich übernommen hat, geistig sich überfordert hat. Und ich habe festgestellt, alle, die so geistliche Kriegsführung gemacht haben und immer noch machen, die sind immer kurz vorm Konkurs, Kollaps oder der Katastrophe oder haben schon die Katastrophe erlebt. Und Gott lässt es zu, dass es nicht klappt, dass dann die Ehen kaputt gehen, dass sie bankrott werden oder dass dies alles gar nicht funktioniert. Du kannst, weißt du, Gott muss uns lehren. Wir sind ja Kinder Gottes, wir sind bei Gott in der Schule und nicht, wir können nicht von jemand lernen. Ich kann von niemand kopieren und du kannst auch von niemand was kopieren. Du musst von Gott gelehrt werden, von seinem Geist. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Alles andere sind Missbrauchte. Ja, der Herr hat mir gesagt. Weißt du, wenn der Herr mir was gesagt hat, dann muss ich Zeugen haben, dass er mir gesagt hat. Das muss bestätigt werden vom Wort Gottes. Das muss sich offenbaren in meinem Leben. Ja, es kann sein, dass der Herr mir gesagt hat. Und es ist vielleicht, dass der Herr mir was gesagt hat. Aber vielleicht bin ich noch gar nicht reif. Meistens, wenn der Herr mir heute was sagt, bin ich erst in 10 Jahren soweit. Ob du das glaubst oder nicht. Du bist heute noch nicht soweit. Der Herr braucht seine Zeit. 3 Jahre, das ist das Mindeste. Dann musst du zuerst verdauen, verarbeiten. Der Herr hat mir gesagt, ich werde König werden. Denk. Und du erzählst deine Offenbarung und es ist schlimm. Wenn du dann die Offenbarungen, die Gott nur dir gegeben hat, anfängst hinaus zu posaunen, denkt mal, Brüder, der Herr hat mir gezeigt, sie werden sich alle vor mir verbeugen, Josef, der Träumer, die werden sich alle vor mir verbeugen, der Vater ist auch traurig geworden, du machst andere Leute traurig, die ganze Familie traurig, du zwingst sogar andere zum Sündigen, weil du dein Maul nicht halten kannst, Entschuldigung. Du zwingst andere zum Sündigen, dass sie was unternehmen und sagen, also mit dem Träumer wollen wir nichts zu tun haben. Und die haben auch recht gehabt. Die haben auch recht gehabt, auch wenn es so böse ausgegangen ist. Manchmal sind auch böse Wege Gottes Wege. Jetzt kommt der Träumer. Weißt du, aber nach 21 Jahren war es soweit. Der Josef hätte es für sich behalten. Weißt du, Gottes Geheimnisse muss man für sich behalten können. Durch Stille sein, durch Schweigen, durch Verarbeiten innen drin. So viele Menschen missbrauchen sich selbst und das ist der schlimmste Missbrauch, sich selbst. Ja, Gott hat mir gesagt, Leute, wisst ihr nicht, ich werde ein Prophet. Ich werde ein Weltevangelist, ein Apostel Jesu Christi. Ich gehöre zu den Heiligen der letzten Tage. Was ich schon alles gehört habe. Und manchmal sogar selber geglaubt habe. Nein, ich will euch runterholen. Ich will euch runterholen. Weißt du, der Missbrauch, die Söhne des Kephas, im Namen Jesus, den der Paulus predigt. Siehst du es? Aber die haben keinen Schmalz gehabt. Die haben selber keine Kraft gehabt. Die waren selber nicht so weit. Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir. Aber wer seid ihr? Der Teufel kennt sich in der unsichtbaren Welt besser aus, als du denkst. Mach ihm nichts vor. Man muss sich also vor diesen ganzen Besserwissern hüten. Also ich möchte einen Jungen gesehen haben, wie der reagiert hat. Dieser, guck mal, jetzt wollten sie ihn freimachen und jetzt hat er die alle verstümmelt. Zerkratzt und gebissen. Vielleicht auch Ohr sogar noch abgebissen, womöglich. Weißt du, und du wunderst dich manchmal, Leute kommen, ja, wir werden dir jetzt die Füße verlängern, habe ich schon gehabt hier, nachdem Billy weg war, haben manche probiert, das, was der kann, kann ich auch. Und dann haben sie gesagt, setz dich hin. Weißt du, und Leute, die jemand was nachäffen, das ist die Katastrophe für das Volk Gottes. Jeder ist ein Original. Du kannst niemand nachmachen. Weißt du, wenn Gott dem diese Gabe geschenkt hat, dann hat er diese Gabe. Und du sollst niemand kopieren. Wir sind von Gott als Original in diese Welt gekommen. Und das ist Verstümmelung, wenn du anfängst, irgendeine Kopie von irgendjemand zu werden. Kann sein, dass zwischendurch mal ein Fuß länger wird oder nicht. Verstehst du, aber das braucht auch seine Befähigung, seine, weißt du, wir sind ja Glieder am Leib Jesu Christi. Sind alle Hände, sind alle Füße, sind alle Augen, sind alle Ohren. Also lass dich nicht verstümmeln. Du wirst verstümmelt. Stell dir mal vor, jetzt betet einer, der nicht befugt ist und will deinen Fuß verlängern, dann wird der andere Fuß wieder länger als der vorhergehende. Darum bist du auf der anderen Seite. Und meistens ist es so. Dann schlägt das Pendel in die andere Seite rum. Da wird der eine Teufel ausgetrieben und fährt der Teufel aus. Weißt du, der kommt aus der Unteretage raus und geht im ersten Stock. Und da residiert er besser und überwacht und kontrolliert die ganze Sache besser. Menschen, die noch nie was gelitten haben, werden einen Menschen, der leidet, verdammen sofort und verurteilen. Weißt du, wir sind eigentlich, und das, wir sollten zuerst uns bewusst werden, was und warum sind wir da. Wir sind zur Ehre Gottes da und nicht mehr und nicht weniger. Wir sind nur zur Ehre Gottes und unser Leben ist nur zur Verherrlichung Gottes da. Und sonst gar nichts. Nicht, dass ich die Welt evangelisiere und nicht, dass ich da... Nein, wir sind nur zur Ehre Gottes und dann, Gott gebraucht jeden Einzelnen zu seiner Ehre, auf seine Art. Jeder Mensch ist ein Gefäß für eine ganz bestimmte Sache, eine bestimmte Aufgabe. Wir sind nur zur Verherrlichung Gottes da. Menschen, die noch nie Hunger gehabt haben, noch nie gehungert, sie wissen nicht, was Hunger ist und so weiter, sie können einen Menschen, der jetzt hungert, nicht verstehen. Deshalb, der muss zuerst mal ein Stück weit gegangen sein, um sich hineinzuversetzen in der Lage, was der eine oder der andere da durchmacht. Wir müssen wissen, wozu wir auf dieser Welt sind. Ganz einfach. Und dann können wir auch feststellen, was Verletzung ist, warum wir da sind. Ja, der dient nicht Gott, der verherrlicht nicht Gott, der will nicht sich nur selbst verherrlichen. Weißt du, der trägt nicht, wie Gott will, dass einer dem anderen seine Last trägt und so weiter. Der verherrlicht die Menschen. Der rennt den Menschen nach, betet Menschen an. Weißt du, wir sind, oder will, dass ich angebetet werde, also die Person selbst. Sie trachten nicht nach dem Reich Gottes. Ein wahrer Gläubiger trachtet immer nach dem Reich Gottes. Was baut die Gemeinde? Was fördert den Glauben? Was macht Jesu Namen groß? Was bringt Seelen ins Reich Gottes? Wer missbraucht uns? Nun zuerst einmal der Teufel. Aber der Teufel macht es selber nicht, da schickt er jemand als Mitarbeiter, die seine Agenten, vor allem die Lauen schickte. Weißt du, die ganz hinten irgendwo sitzen oder am Rand so, diese Randsiedler, die schickte. Er schickt nicht die brennenden Christen, an die kommt er gar nicht, also durch die kommt er gar nicht zu niemand dran, aber die Lauen, ja, weißt du, wir sollten mehr beten, Geschwister, wir beten alle zu viel zu wenig. Und aber die selber. Zuerst, wenn ich will, dass ich eine Gebetsnacht mache, dann muss ich zuerst mal selber mal ein paar Nächte durchgebetet haben. Und wissen, wie das funktioniert. Oder wenn ich wissen will, oder wir sollen fasten. Eigentlich, das ist alles Privatsache, ganz persönlich sein. Ich muss fasten. Ich kann nicht für dich fasten. Ich kann für dich beten mal. Aber fasten, das musst du. Also wer missbraucht einen? Satan missbraucht, indem er uns belügt, etwas vorgaukelt oder uns ins Unglück treibt. Gib auf die Arbeit, gib auf die Wohnung, diene mir von ganzem Herzen. Weißt du, da kommt er mit solchen Sprüchen und dann bist du arbeitslos und dann kommst du nicht mehr in die Schiene rein. Oder er bringt dich vom Volk Gottes weg, bringt dich von deiner Berufung weg oder zerstört dir das Interesse am Wort Gottes. Weißt du, da Prophet sowieso oder gelehrter Professor sowieso. Gott will, dass wir an sein Wort zurückkommen. Am besten solltest du, bevor du irgendein anderes Buch liest, anfangen mal die Bibel richtig zu lesen, mal ein paar Mal durchgelesen haben. Und wenn du die verstanden hast, dann soll er sagen, Herr Heiliger Geist, erkläre mir, was willst du sagen. Aber wenn Leute zu dir kommen und dir dann die Bibel auslegen, auf ihre Art und Weise, und der Herr hat sie nicht geschickt, gute Nacht. Gott bewahre dich. Dann kommst du in die Teufelsküche. Zu Eva kam der Teufel und sagte, sollte Gott gesagt haben, Schwester, sollte Gott gesagt haben? Und er fängt an, das Wort Gottes zu kritisieren. Kritisiert den Prediger, macht den Prediger schlecht und macht die Gemeinde schlecht und so weiter. Und so kommt er, so, ist das die richtige Gemeinde? Gibt es noch, es gibt bestimmt eine bessere Gemeinde. Ich habe jemand dieser Tage geschrieben, wenn du eine bessere Gemeinde gefunden hast, komm, sag es mir, ich will auch hingehen. Du findest es nicht. Da gehe ich auch hin, will auch sofort dabei sein. Und ich weiß, ich kenne die ganze Christenheiten. Alle kochen mit Wasser. Alle kochen mit Wasser. Und wenn du 3 Monate dort bist, dann wirst du merken, dass sie Zirkus haben untereinander, dass sie einander in die Wolle hängen. Und dann merkst du, dass das alles gar nicht so ist, wie ich da gedacht habe. Weißt du, du siehst nur vorne, dass sie mit den Händen wedeln, aber du siehst nicht, wie es im Herzen aussieht, was da los ist, dass man nur Macht will und herrschen will und kontrollieren will und delegieren will und was weiß ich und dirigieren will. Ein Christ kann ohne Predigt, ohne Wort Gottes nicht existieren. Ich sage knallhart was, ich predige gerne, deshalb predige ich auch hier und so weiter, weil ich weiß, ein Christ, ein Gläubiger kann ohne der Predigt nicht existieren. Im Hauskreis ist keine Predigt, da redet man über die Bibel. Und was wir jetzt auch mittwochs ab und zu mal machen, dass wir so über das Wort Gottes uns unterhalten anschließend oder über Fragen, das ist okay, aber das ist keine Predigt. Predigt ist, wo das Wort Gottes erklingt, wo du hören musst und so weiter. Der Glaube kommt aus der Predigt. Also wenn du Glauben haben willst, musst du in die Predigt gehen. Das genügt nicht nur einfach, wir setzen uns zusammen und wir reden über das Wort Gottes. Das ist nicht die Predigt. Es kann das sein, dass Gott mal über zu dir so redet, aber nein, der Glaube kommt aus der Predigt. Wer nicht Predigten hört, und du brauchst Predigten, Wort Gottes und so weiter, wenn du das nicht hörst, bleibst du ein Ungläubiger oder wirst langsam und sicher ein Ungläubiger und verlierst deinen Glauben und das, was du gehabt hast, denn dein Glaube braucht Nahrung. Und ich habe auch am Anfang gedacht, an meines Glaubenslebens, ja, ich brauche keine Predigt, ich komme auch ohne Predigt. Zu meiner Zeit gab es noch Telefonkurzpredigten und Radiopredigten, es gab noch keine Fernsehpredigten. Aber ich habe eines gemerkt, was ich brauche, ist es live. Leben muss übertragen werden. Und Leben wird übertragen in der Verkündigung. Weißt du, plötzlich, du da. Nimm ihm das Kreuz und trag ihm. Du verstehst, du da. Plötzlich bist du angesprochen. Oder da siehst du einen Fehler, einen Manko, und du siehst, dass es nicht so ist, wie es sein sollte, und dann erschrickst dich. Und du siehst erst beim anderen, du brauchst die Gemeinde, du brauchst die Gemeinschaft, erst über den anderen siehst du, was mit dir los ist. Solange ich allein bin, passiert gar nichts. Ich bin der liebste Mensch auf dieser Welt. Ich bin ausgeglichen, ausgewogen, tu niemandem was zu leiden, nicht einmal eine Fliege. So, verstehst du? Aber erst sobald du mit anderen zusammenkommst, merkst du, was für ein Egoist du bist. Merkst du, wie stolz du bist. Merkst du, was alles in dir drin ist. Und da fängt es an zu arbeiten. Du missbrauchst dich selbst, wenn du dich von der Gemeinde isolierst. Du missbrauchst dich selbst. Und wenn du zerstörst deine Seele, wenn du nicht mehr in der Gemeinschaft der Heiligen bist. Deshalb, die Bibel redet nicht umsonst. Und der Herr tat hinzu zu der Gemeinde, die da gläubig wurden. Die Ungläubigen braucht man nicht, aber die Gläubigen. Und es waren damals bei 3000. Du brauchst das Rema, ich brauche das Rema. Also ob ich predige oder anderen predige. Weißt du, ich kriege dann so Feedback, wir arbeiten ja zusammen in der Verkündigung, im Dienst. Egal wie schwach das ist oder wie klein das ist oder wie gering das ist, aber Jesus ist da, wo 2 oder 30 in seinem Namen zusammenkommen. Das ist, kann im Wald sein, aber kann es auf der Straße sein, wo in Jesu Namen versammelt ist, im Auftrag Jesu. Und die Gemeinde ist ein Auftrag Jesu, Ekklesia, diese Herausgerufene. Jesus sagt, und der Teufel benutzt es, aber der Herr widerspricht es dem Teufel und sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Der Teufel wollte Jesus missbrauchen. Stell dir mal sowas vor. Sag, dass die Steine Brot werden. Stell dir mal vor, Jesus hätte das gemacht. Was wäre da passiert? Der wäre nicht mehr der Sohn Gottes geworden und geblieben. Er soll die Steine zu Brot machen. Weißt du, etwas ohne Auftrag Gottes zu tun, ist Dienst für den Teufel. Auch wenn es noch so fromm ist. Lass die Steine zu Brot werden. Herr, sprich ein Wort. Weißt du, Gott lässt sich nicht manipulieren. Und Gott kann man nicht manipulieren. Und alles, was wir manipulieren und denken, ich sage das als du werde und ich habe keinen Auftrag. Und ich muss so alle meinen Auftrag haben. Weißt du, nicht, dass ich nur meine Machtgelüste auslebe oder beweise, ich kann im Namen Jesus sprechen, Berg, heb dich weg. Wie viele Berge hast du schon weggehoben? Wo sind die Berge? Wir hätten Hochwasser bald. Das Wasser würde steigen, wenn alle Christen die ihre Berge schon da ins Meer versenkt haben. Nicht alle Worte sind Gottes Worte. Der Teufel kommt auch mit Bibelsprüchen. Jesus sagt einmal, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Gott muss den senden. Gott muss jemanden in die Gemeinde stellen und sagen, du predige denen. Und der muss natürlich die Verantwortung übernehmen und tragen, dass er die Wahrheit gesagt hat. Es gibt viele selbsternannte Propheten, die sind gar nicht von Gott gesandt. Sie gehen und niemand sendet sie, so steht es in der Bibel bei den falschen Propheten. Sie reden und Gott hat nichts gesagt. Und deshalb wundern wir uns, warum passiert heutzutage so wenig? Es wird sehr viel geredet und wir missbrauchen uns, indem wir geistlosen Prediger zuhören und indem wir, auch wenn Gott uns zu uns redet, durch einen gesalbten Prediger, dass wir gar nicht hinhören. Weißt du, die Bibel sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist zu sagen hat. Also ich muss eigentlich in der Gemeinde, wenn ich zuhöre, muss ich beten, Herr, rede zu mir, sprich zu mir, nicht zu denen. Wir missbrauchen uns und lassen uns missbrauchen, wenn wir sagen, guck mal, das hat er für den gesagt. Das soll, Leute missbrauchen manchmal Pastoren. Pastor, sag das, betone das mal. Und das muss auch mal darüber gepredigt werden. Nein, was gepredigt werden muss, da sagt der Heilige Geist. Ich kann mir nicht raussuchen, was ich predige. Ich kann mich manchmal vorbereiten, was ich predige, aber es kommt ganz anders. Und ich weiß, bin sicher, dass der Heilige Geist die Gemeinde leitet und dass der Heilige Geist das richtige Wort bringt. Und dann kommen Leute und sagen, woher hast du das gewusst, dass bei mir das und das war? Oder dass wir heute darüber gesprochen haben? Ich weiß es nicht, mir geht es auch gar nichts an, was du redest. Aber der Heilige Geist weiß, was du denkst sogar, was du sogar träumst. Jesus hat seine Apostel ganz bewusst selbst ausgesandt und die Apostel haben niemanden mitgenommen, als dann Apostelgeschichte 1, als sie dann ihr Kollegenkreis vollständig machen wollten, dann haben sie gesagt, da muss einer mit uns mitgehen und einer muss Apostel sein, der mit uns von Anfang an dabei war. Weißt du, niemand kann Apostel werden, Jesu Christi, ein Diener Gottes sein, der nicht von Anfang an dabei war, der von Anfang an das alles nicht durchgemacht hat und durchlebt hat. Der kann da gar nicht dabei sein, der von Anfang an, von der Taufe bis zur Himmelfahrt Jesu, da von Anfang an dabei waren. Und da waren es nur 2. Von diesen Hunderten und Tausenden waren nur 2, Matthias und Josef. Nur die beiden, lies mal Apostelgeschichte 1. Nur die waren von Anfang bis zum Schluss dabei. Und dann beten sie. Und welchen hat der Heilige Geist jetzt aussortiert? Und das war der Matthias. Manche haben das nicht verstanden, warum das ist, aber das ist ein Zeichen. Nicht wir suchen die Leute, nicht unsere Kollegen und unsere Mitarbeiter. Der Heilige Geist sucht sie aus. Der Heilige Geist sucht sie aus. Wer nicht bei Jesus bis zum Schluss durchgehalten hat, der kann nachher, wenn er irgendwo allein stehen muss, nachher als Apostel, und die Apostel standen nachher anschließend allein überall. Der eine in Indien, der eine in Ägypten, der andere in Griechenland, der andere in Rom. Die standen überall allein. Die anderen in Syrien, die anderen in Persien und so weiter. Die standen alle allein. Aber sie waren bei Jesus. Sie haben dort Stand gehalten und sich bewährt. Ich habe mich manchmal gefragt, oder irgendwo war ich unterwegs. Warum sind wir noch da? Also, ich will am liebsten im Himmel, will beim Heiland sein, dort ist viel schöner. Und ich weiß, dass es dort schön ist, sehr schön sogar. So, und da manchmal gefragt, Herr, warum? Vor allem meistens, wenn ich im Flugzeug saß, habe ich immer mal gefragt, oh Herr, wie schön wäre, wenn ich jetzt noch weiterfliegen würde, diese Erde verlassen würde und das Flugzeug in der Ewigkeit irgendwo landen würde. Das wäre doch herrlich. Und dann hat Gott mir, ich glaube, das war in Sizilien oder irgendwo, hat Gott mir ein Bibelwort geschenkt. Ich lese so mein Wort Gottes und da hat er zu mir geredet, aber darum habe ich dich erhalten. 2. Mose 9, Vers 16. Darum habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name verkündigt werde in alle Lande. Da habe ich gesagt, danke Herr, jetzt gehe ich wieder runter. Aber darum, und wer weiß, warum du erhalten worden bist. Vielleicht hättest du auch schon sterben können, schon ein paar Mal sogar. Schon ein paar Mal. Aber darum habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name verkündigt werde in alle Lande, wenn ich dran denke, die Herzoperation ist vorbei, du hast es überlebt, das alles, die Gehirnoperation ist vorbei, du hast es überlebt, welche Operation ist vorbei, du lebst immer noch. Darum habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine, in aller Schwachheit, und mein Name verkündigt werden, dass du sagst, der Herr hat mich bis hierher getragen und geführt. An uns soll die Kraft Gottes sichtbar werden, dass wir trotzdem glauben, trotzdem weitermachen, trotzdem predigen, trotzdem beten, auch wenn wir gehasst werden, wir lieben trotzdem und so weiter. Wir behalten unsere Position, wenn dich jemand auf eine Backe haut, bleib stehen und sag, warum schlägst du mich? So wie Jesus, was fällt dir ein? Weißt du, Gottes Leistung soll an uns sichtbar werden, was Gott vermag, wenn wir trotzdem zu ihm halten, hält er uns zu uns. Er bringt uns durch. Er weckt uns sogar von den Toten dann auf, wie Jesus. An uns soll man die Werke Gottes sehen. Die meisten Leute denken, Werke Gottes, das wären, wenn Dämonen mit Geschrei ausfahren oder, was weiß ich, Füße länger werden oder Arme länger werden oder Finger nachwachsen. Ja, alles wäre schön und wunderbar. Oder dass wir wieder sehen oder hören und was weiß ich. Nein, an uns soll man sehen die Führung Gottes. Wie Gott uns einen führt. Gott führt uns manchmal so merkwürdige Wege. So merkwürdige Wege. Du hast es nicht rausgesucht, nicht darum gebeten. Weißt du, an uns soll man die Versorgung Gottes sehen. An uns soll man den Schutz Gottes sehen, wie Gott eigentlich einen bewahrt. Immer wieder fährst 180 auf der Autobahn. Schon bei manchen steigt der Heiland bei 100 aus. Aber bei dir ist er noch mit 180, 200 auf der Autobahn. Nur sitzt er drin und so weiter. Und du kommst heil nach Hause. Und sagst, liebe Zeit, da kriegst du Gänsehaut, wenn du nur hörst, nachher dort hat es geknallt, da hat es geknallt und 1000 fallen zu der Seite und 100.000 zu der anderen Seite und du lebst immer noch. Weißt du, du bist ein Demonstrationsstück des lieben Gottes, der Liebe Gottes. So ein Präsentationsstück. Weißt du, der Herr sagt, hier ist der Matthäus, schaut euch an, was der im Glauben für mich tut. Der lebt, der glaubt trotzdem, der gibt sich nicht auf. Du bist das Anschauungsmaterial des Herrn, da in deiner Umgebung, die Leute gucken, wir sind ein lesbarer Brief von jedermann gelesen, wir sind zur Orientierung anderer, so ein Fixstern irgendwo und da richten sich alle anderen nach dir, du bist da, du bewährst dich, behauptest dich und machst trotzdem weiter. Wir müssen uns nicht also nach Menschen richten, weißt du, dass wir humanistisch werden, dass wir uns nach Menschen richten, nein, wir müssen zuerst einmal nach Gott richten. Nach Gott richten. Und wenn wir uns nach Gott gerichtet haben, dann werden sich andere Menschen nach uns richten. Das garantiere ich, da brauchst du gar nicht beten, das passiert automatisch. Du lebst, du preist Gott, hebst deine Hände hoch, die sehen, wie du Gott dienst, dass du trotzdem glücklich bist, dass der Teufel dir doch die Freude nicht nehmen kann. Der Missbrauch ist, der Teufel möchte dir permanent die Freude am Leben nehmen. Er will dir die Freude am Essen nehmen, die Freude am Singen nehmen, die Freude am Glauben nehmen, die Freude an der Gemeinde nehmen, am Wort Gottes nehmen. Der möchte dir alle Freuden vermasseln. Aber du lebst trotzdem und du sagst, oh Herr, Halleluja, Halleluja, mit Schuh oder ohne Schuh, wir danken dir. Mit leeren Magen und mit vollen Magen, wir danken Gott dir. So, wir sind Gefäße Gottes, von ihm geformt, zu seiner Ehre. Wenn wir uns Gott richtig übergeben haben, weißt du, das passiert dann automatisch, dass du so ein Fixstern bist für deine Umgebung, deine Nachbarn. Die orientieren sich. Also, was würde Matthäus jetzt machen, würden sie sagen. Oder die sollten sagen, was würdest du machen? Weißt du, wir sind das Lehrstück für die anderen. Das Lehrbuch. So wie Jesus das Lehrbuch war für die Welt, das Evangelium, so bist du das Evangelium für deine Umgebung. Viele laufen Gott aus der Schule. Der Herr hat sie dazugetan zur Gemeinde, wie auch immer. Gemeinde ist Gottes Werk. Es gibt keine Alternative für mich in dieser Welt für die Gemeinde, in aller Liebe. Reich Gottes wird durch Menschen gebaut, so wie du und ich. Sterbliche Menschen, einfache Menschen, Menschen, die von Jesus berufen worden sind, von Jesus belehrt worden sind, vom Heiligen Geist erfüllt und geführt und geleitet worden. Von solchen Menschen werden geführt, wo du von Gott geführt wirst, einfach durchzuhalten. Das ist, was Gott uns lehrt. Warum schlägst du mich? Deshalb fragt Jesus diesen Knecht, was fällt dir ein? Warum legst du dich so auf? Eigentlich, weißt du, missbrauchte Menschen regen sich immer über die auf, die nicht so sind, wie sie sind. Die nicht auf der gleichen Wellenlänge sind, die nicht mit ihnen heulen. Wir sind als lebendige Steine im Bau Gottes. Tote Steine kannst du nicht gebrauchen, aber lebendige Steine, die fügen sich ein. Die finden ihren Platz. Mit toten Steinen kannst du kein Haus Gottes bauen. Tote Steine passen nicht mit den lebendigen Steinen zusammen. Die beißen sich, die reiben sich. Geistliche passen nicht mit Ungeistlichen zusammen. Also lass dich nicht missbrauchen, lass dich nicht einspannen. Deshalb sagt die Bibel, man soll ein Pferd und ein Esel nicht zusammen einspannen. Du sollst also aufpassen, mit wem du zusammen eingespannt bist. Verstehst du, der Esel hat eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Funktion als das Pferd. Und du sollst nie zweierlei Stoffe nehmen. Weißt du, die Bibel sagt nicht nur für die Juden jetzt als Gesetz, sondern das Alte Testament ist ein Lehrstück. Die Juden sind uns Lehrlektionen, was sie alles durchgemacht haben. Weißt du, an ihnen sollen wir haben sie als Anschauungsmaterial, das Volk Israel und das Alte Testament. Wir sollen lernen, was man nicht macht. Was man nicht macht. Die haben das gemacht. Und die haben das auch bekommen, das Ergebnis oder die Resultate. Also, wir müssen von Jesus berufen, von Jesus gelehrt, vom Heiligen Geist geführt und geleitet werden. Und dann vertragen wir uns richtig und dann wachsen wir auch richtig und dann ziehen wir was durch. Gläubige passen nicht mit Ungläubigen zusammen, zum Beispiel. Das passt also unmöglich. Und die verletzen. Die Ungläubigen werden immer die Gläubigen verletzen. Und was für eine Gemeinschaft hat Licht und Finsternis? Lass sie nicht missbrauchen. Geh mit diesen Menschen, wenn so gut wie möglich, geh mit ihnen nicht viel um. Sitzet nicht, wo die Spötter sitzen, heißt es Psalm 1. Du sollst wissen, wo dein Platz ist. Dein Platz ist in die Gemeinde. Du musst draußen in der Welt sein. Du musst mit den Kollegen zusammen sein. Du musst in der U-Bahn, du musst in deiner Familie, die nicht Christen sind, zusammen sein. Aber du brauchst auch die Familie Gottes. Du brauchst die Geschwister, die dir auf die Schulter klopfen und sagen, mach's, ist okay, wir stehen hinter dir. Und die dich ermutigen und die nicht Pharisäer sind, geh nicht in die Judenschule. Also ich meine zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Da hast du nichts zu suchen, da hast du nichts verloren. Die werden dich zerren, die werden sagen, ja und was machst du? Und bei euch, was macht ihr? Das ist nur ein Witz wahrscheinlich, aber ein guter Witz. Da sind ein paar Christen zusammen und die unterhalten sich über einen Pastor. Und da ist der eine und da wird er gefragt, und wie ist bei deinem Pastor, wenn der 4 Wochen vorher weiß, dass er predigen muss, dann sagt er, wenn er 4 Wochen vorher weiß, zu predigen, das wird eine Botschaft. Und dann ist der Baptistenbruder da, und wie ist es bei dir? Sagt er, ja, wenn mein Pastor eine Woche vorher weiß, dass er morgen in einer Woche predigen muss, das gibt eine gute Predigt. Und der Pfingstbruder, der weiß gar nicht, was er sagen soll. Dann sagt er, Bruder, wie ist es bei euch in der Pfingstgemeinde? Ja, mein Pastor ist eine Dreiviertelstunde auf der Kanzel und weiß immer noch nicht, was er predigt. Aber das wird die Botschaft werden. Weißt du, der Heilige Geist gibt uns das richtige Wort, erst wenn wir es brauchen. Gott gibt uns meistens nie im Voraus, was wir nicht brauchen. Immer dann, wenn wir es brauchen. Und deshalb ist es so wichtig, du bekommst alles im richtigen Moment, in der richtigen Dosierung. Das ist auch ganz wichtig. Also missbraucht werden Menschen, wenn dann etwas vorbereitet wird und das gar nicht vom Heiligen Geist. Wir brauchen, selbst die Predigt muss vom Heiligen Geist inspiriert sein, sonst funktioniert sie nicht, sonst erreicht sie genau das Gegenteil, sonst werden die Menschen frustriert. Wir müssen Buße tun, wir müssen umkehren, wir sind alle schlecht. Weißt du, und da wird Buße und Sünde und was weiß ich und Gericht Gottes gepredigt. Aber weißt du, was die Bibel wirklich ist? Ermutigung. Gott ermutigt die Menschen. Als Jesus den Menschen begegnete im Neuen Testament, sagte, fürchtet euch nicht. Wer kann das schon sagen? Und deshalb ist es Missbrauch. Den Menschen wird Angst eingejagt. Pass auf, die Hölle hat 1500 Grad. Da wirst du noch schmoren. Den Leuten, ja guck mal, die ganze katholische Kirche, jahrhundertelang wurde die Hölle, mit der Hölle gedroht. Pass auf, du kommst in die Hölle, wenn du nicht anständig und brav bist. Frag doch die Kirchenleute, die religiösen Menschen. Die haben Angst vor der Hölle. Und deshalb zittern sie, wenn sie schon das Wort Hölle hören. Aber der Gerechte, der fürchtet nicht. Seine Blätter verwelken nicht. Also sitze nicht, wo die Spötter sitzen, wo die Gottlosen sitzen. Also Gottlose, die sich von Gott gelöst haben. Und das ist auch, du wirst missbraucht von Menschen, wenn die einmal in der Gemeinde waren, wenn die einmal mit Christus waren, wenn die mal im Heiligen Geist waren, wenn die einmal im Feuer standen und die sind rückfällig. Nichts ist schlimmer als rückfällige Menschen. Das ist Gift für deine Seele. Weißt du, die wissen alles. Die wissen alles. Und die sagen, ja, weißt du, warum ist bei euch das so und warum ist so und so weiter. Die beraten dich dann und die versuchen dir so den schwarzen Peter zuzuschieben. Und du? Leute, die einmal im Glauben standen und abgefallen sind, sind Antichristen. Die sind Antichristen. Leute, die einmal die Gnade geschmeckt hatten, die kreuzigen Christus abermals, wenn die nochmals kommen. Weißt du, und mit solchen Leuten, abgefallen, lau geworden Christen, solltest du nichts zu tun haben. Die missbrauchen dich. Weißt du, Missbrauch, manche Leute denken nur sexueller Missbrauch. Das ist das Geringste. Das ist das Geringste. Ist schlimm genug, aber das kannst du psychologisch und psychisch verarbeiten irgendwie. Aber der geistige Missbrauch, der seelische Missbrauch, der Missbrauch mit Worte, mit Lehre, falsche Lehre nur, ein paar Gramm Gift reichen dir, um deine ganze Seele zu vergiften. Der Teufel hat verschiedene Arbeitsmethoden, um dich vom Werk Gottes, von der Herde Gottes wegzubringen. Weißt du, das sagt dir, ja, wir brauchen mehr. Möchtest du mehr wissen? Und da kommt immer mit diesem Mehr. Weißt du, mehr Salbung. Willst du mehr Autorität haben? Willst du mehr Gnade haben? Das ist der Trick, wie der Teufel mit Speck fängt der Mäuse. So ist es. Willst du mehr wissen? Willst du wissen, was der Herr über dich denkt? Und so wirst du verführt. Freilich will ich mehr wissen. Mir reicht es sowieso nicht. Aber wenn der liebe Gott will, dass ich mehr weiß, wird er mir schon offenbaren. Wird mir auf die Finger klopfen, wird mich Leute in den Weg schicken, werde ich über was stolpern. Und eigentlich, er lehrt es. Und weißt du, wie Gott lehrt? Learning by doing. Also während wir was tun, während was vor die Hände kommt, während wir gehen, lernen wir. Jesus hat seine Jünger gelernt, während er durch das Land zog. Wir lernen nicht nur in Studien, Seminar. Wir lernen bei tun. Indem wir arbeiten, mitarbeiten. Aber alle anderen, die belehren uns, dass uns fast der Kopf platzt. So, wie spreche ich in Zungen? Da wird man belehrt. Wie heile ich Kranke? Wie treibe ich Dämonen aus? Wie predige ich das Evangelium? Weißt du, es begab sich, bei dem Herrn Jesus begab sich alles. Da brauchst du nicht diese ganzen Schulungen. Der Herr schult dich seinen. Ich mag Schulung, ich bin für Schulung, aber das passiert, das ist so minderwertig und so klein und so gering. Der Herr lehrt dich. Er nimmt dich auf die Seite. Dann sagt, pass auf, Johannes, das ist nicht gut so. Oder dann schickt er Probleme in deinem Leben, dass du sagst, das habe ich noch nicht gewusst. Was macht man damit? Wie geht man damit um? Oder wie reagiert man? Weißt du, und dann lässt der Herr dich reagieren und du regst dich auf und dann korrigiert der Herr. Der Herr lehrt uns durch Korrekturen. Er lässt die Fehler machen. Dann sagt er, komm raus, steig aus dem Boot und komm her zu mir, Petrus. Und du gehst und sagst, Halleluja, Leute, wenn ihr wüsstet, wie stark ich im Glauben bin. Ich habe neulich habe ich irgendwie gelesen, da gibt es eine Gemeinde, die auf dem Wasser gehen, der Gemeinde. So nennen sie sich. Sie auf dem Wasser, diese Glaubensgemeinde, die auf dem Wasser geht. Die auf dem Wasser gehende Gemeinde, wo gehst du hin? In die auf die Wasser gehende Gemeinde. Ist egal, ist nur ein Name, der Name macht noch gar nichts. Weißt du, auf dem Wasser gehende Gemeinde oder auf dem Fels stehende Gemeinde, egal. Mehr, möchtest du mehr wissen? Und Geschwister, das ist der Trick, wie der Teufel uns missbraucht. Lass dich nicht missbrauchen. Wenn Gott will, dann wirst du es erfahren, noch rechtzeitig erfahren. Du wirst erfahren, noch irgendwie wird es gepredigt. Weißt du, da wirst du bereit sein auf den Tag des Herrn. Es ist Missbrauch. Und das ist, wie der Teufel arbeitet, der versucht dir deine Krone zu rauben. Oder deine Auszeichnungen, deine Berufung, deine Freude. Er versucht dich zu täuschen, indem er dir etwas vorgaukelt. Das ist Gold. Das ist, weil es ist Rammschnur. Verstehst du, er gaukelt dir was vor. Da sind zwei Mönche. Ist ja auch eine Legende. sind zwei Mönche, die mussten immer von ihrem Kloster, da wo sie immer hingingen zum Dienen, mussten sie einen Weg gehen. Und da geht, und unterwegs hat, sie sind meistens einzeln gegangen und haben gebetet. Und dann hat der Teufel einen Klumpen Gold hingelegt am Straßenrand. Und dann betet er und sieht den Klumpen und sagt: Nein, Herr, das ist eine Versuchung vom Satan. Und das werde ich nicht mitmachen. Ich nehme es nicht. Und wir sind weitergegangen. Es wäre doch schön, wenn ich es genommen hätte. Was könnte ich damit machen? Ich könnte da verkaufen und könnte das Reich Gottes bauen und. Aber nein, Herr, ich will dich. Herr, verschließe mir die Augen vor diesem Klumpen Gold. Und er ist gegangen. Der andere, der kommt auch später. Und er wusste, was da passiert, dass da ein Klumpen Gold liegt. Und er sagt: Bruder, wie war's? Oh, das war gut. Dieser Gang heute war so gesegnet. Ja, und was ist passiert? Du wirst es nicht glauben. Da war ein Klumpen Gold auf der Straße. Und was hast du mit dem Klumpen gemacht? Ich habe es mitgenommen. Aber und der hat gesagt, und ich habe mich beherrscht. Und er hat gesagt: Nein, das ist eine Versuchung. Und als er das dann auspacken wollte, ist alles wie Sand zerfallen. Also war nichts mehr wert. Und der Teufel hat gegrinst: Ja, du bist reingefallen. Weißt du, der Teufel blufft uns was vor. Und wir glauben, das ist wahres Glück. Heute war ein wunderbarer Tag und abends, dann heulst du. Pass auf, dass niemand deine Krone raubt, wie auch immer. Dass man dich ausnützt. Du hast eine Berufung und weil du was kannst und wozu fähig bist und was hast, da wird gebraucht: Kannst du das machen? 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 Und dann bist du plötzlich der Esel der ganzen Gemeinde. So, oder man versucht dich zu kaufen oder zu demütigen oder dich als den letzten Dreck zu behandeln. Weißt du, dann kommt der Teufel so wie diese Isebel zu dem König Ahab dort in Israel. Ja, der will den Garten von Naboth haben, der weint und sagt: Oh, wie gerne hätte ich seinen Gemüsegarten, also seinen Weinberg, ich möchte da meinen Gemüsegarten machen. Und dann sagt doch die Isebel: Leg dich ins Bett, ich besorge dir. Und auch das ist ein Missbrauch, wenn Christen sich ins Bett legen und andere besorgen lassen. Gott will, dass du das besorgst, wenn es sein Wille ist. Nicht, dass andere dich für dich besorgen. Leg dich ins Bett. Weißt du, das ist so nett, was die Frau da sagt. Leg dich ins Bett und ich werde es besorgen. Und was ist passiert? Sünde. Der Mann musste sterben. Und man hat etwas vorgespielt, Theater vorgespielt und dann so getan, als ob. Also, suche kein Mitleid bei Menschen, das ist Missbrauch. Menschen, wo sagen: Ach, der Ärmste, du tust mir wirklich leid. Leg dich ins Bett, ich mache das schon für dich. Weißt du, dann erschlaffen deine geistigen und deine körperlichen und seelischen Kräfte. Weißt du, wir sind das geboren zum Kämpfen und nicht uns ins Bett zu legen. Mitleid ist eine Masche des Teufels. Weißt du, eine schöne Masche. Das klingt doch gut. Weißt du, Mitleid, die haben so viel Gnade und Barmherzigkeit, die machen das schon. Gott sagte mir einmal, als ich in einer Entscheidungsphase war und was entscheiden musste: Ich muss demütig sein, aber ich darf mich nicht erpressen lassen. Das ist, was Jesus hier gesagt hat: Wenn dich jemand auf eine Backe haut, biete auch der andere. Wir müssen demütig sein, Kinder Gottes bleiben, mit beiden Beinen in dieser Welt stehen, aber uns nicht erpressen lassen. Und weißt du, überleg einmal, wo der Teufel dich erpressen möchte. Weißt du, man muss Respekt vor sich selber haben. Ich muss demütig sein, aber ich lasse mich nicht erpressen. Kind Gottes, lass dich nicht erpressen. Dass jemand dich so bedrängt, alle Bedrängnisse, das sind die Bedrängnisse, wo die Leute angehen, kannst nicht machen, dich anrufen fünfmal am Tag und jammern, das sind Bedrängnisse. Man muss die Herausforderung annehmen und erkennen und sagen: Nein, also ich lasse mich nicht erpressen. Ich bin demütig, reg mich nicht auf, gehe meinen Weg gerade weiter. Aber ich lasse mich nicht erpressen. Du musst dir dein Leben nicht ruinieren lassen von anderen Leuten. Von niemand. Und Gott wird dein Leben nicht ruinieren. Aber der Teufel wird es tun. Gott sagt: 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du dich ins Bett legen. Das ist normal. Der Teufel ist ein Dieb, der einen ruiniert und einen fertig macht. Man muss sich also nichts gefallen lassen. Mein Thema ist immer noch: Lass dich nicht missbrauchen. Jesus fragt: Warum schlägst du mich? Warum terrorisierst du mich so? Warum bedrängst du mich so? Warum wendest du gegen mich Gewalt an? Weißt du, und alles, was man mit Gewalt von dir nehmen will, ist Missbrauch. Mit Gewalt. Was du nicht freiwillig gibst, was du nicht freiwillig machst. Und wir sind freiwillig, eine Freiwilligkeitsgemeinde auch. Wie weit muss ein Christ, ein Gläubiger gehen, damit er sich nicht missbrauchen lässt und lassen kann? Zuerst einmal, du musst Missbrauch nicht hinnehmen oder annehmen, akzeptieren. Du musst zurückfragen, warum schlägst du mich, was ist das? Es gibt so viel falsches Verständnis. Man muss nicht jedes Übel akzeptieren nach der Bibel. Bittet und erlöse uns von dem Bösen und erlöse uns vom Übel. Das ist so wichtig, dieses Gebet. Du musst nicht zu allem Ja und Amen sagen. Du musst dich nicht unnötig beleidigen lassen. Es kann passieren, dass du einmal oder zweimal beleidigt worden bist. Vergib, vergiss und geh weiter. Dann musst du dich zu den Leuten, die dich immer ständig beleidigen, ausnehmen, betrügen oder ja irgendwie zur Schnecke machen. Du musst dich da nicht hinsetzen und sagen, bitte noch einmal. Bitte nochmal, das verstehst du? Also, du musst nicht dumm sein. In der Bibel heißt es, seid klug und ohne falsch. Das gehört hier dazu. Seid klug und ohne falsch. Du musst dir nicht alles gefallen lassen. Wo kommen wir hin? Wir sind in der Welt und wir sind in der Welt, um das Unrecht zu beseitigen. Gewaltlose Revolution. Gandhi, das ist hier angesagt. Gewaltlos. Schweigen ist die Anklage für den Peiniger da. Der schlägt nicht zurück. Gewaltlosigkeit zwingt den Stärksten, hat Gandhi gesagt, in die Knie. Gewaltlosigkeit. Wir sind hier, das Böse mit dem Guten zu überwinden, indem ich das tue, was Gott mir gezeigt hat, was gut und richtig ist, was ich tun sollte. Jesus wusste, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Jünger würden aufstehen, die würden die Köpfe den Leuten abschlagen. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn du das weißt, mein Leben ist in den Händen Gottes. Er hat das letzte Wort über mein Leben, dann wirst du ganz anders reagieren. Und er kämpft nicht mit menschlichen Mitteln. Weißt du, wie Jesus kämpfte? Mit seinem Wort. Mit seinem Wort. Hier steht es geschrieben, Satan, hau ab. Hier steht es geschrieben. Ich halte mich an die Bibel und nicht, was du mir jetzt gerade vorgaukelst, an meine Bedürfnisse. Es wäre schön, dass ich das hätte, aber lieber esse ich nichts heute. Ich faste noch weiter. Aber der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Sein Mittel war die Wahrheit. Und die Wahrheit siegt. Das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Sein Mittel war der Geist. Es geschieht nicht durch Je oder Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Also wir müssen diese Mittel Gottes kennen, wie Gott arbeitet. Und wenn du das weißt, dann stehst du da und weißt, ja, es kommt der Heilige Geist, kommt zu seinem Ziel und zu seinem Recht. Und dann die Liebe war sein Mittel. Und Liebe, er hat ihn angeguckt, ein armer Kerl. Oder den Petrus, der ihn verleugnete, hat er angeguckt und er fing an zu heulen. Schon allein der Blick, wie du reagierst. Oder die Leute, die den Stephanus steinigten, er schaute sie an und sein Angesicht leuchtete wie das Angesicht eines Engels. Und die sind fertig gewesen. Der Stephanus wurde gesteinigt, aber der hat den Saul von Tarsus fix und fertig gemacht. Der Saulus konnte nicht mehr schlafen, der schnaubte und drohte kurz vom Herzinfarkt. Oder epileptischen Anfall oder was sonst noch was, war er kurz davor und sagt, jetzt müssen alle Christen weg. Und der Blick, den hat er nicht mehr vergessen, den Blick von Stephanus hat er nicht mehr vergessen, da saß wie eine Harpune drin. Das saß drin in ihm und das hat sich bekehrt und ich weiß, dass er dann später immer wieder daran dachte, an dieser Sache, denn das wäre nicht in der Apostelgeschichte reingekommen, diese Geschichte, die Steinigung der Stephanus. Das war der Ausschluss. Man muss sich nicht missbrauchen lassen. Was hat der Stephanus getan? Weißt du, wenn du missbraucht wirst, gesteinigt wirst, gekreuzigt wirst, oder was auch immer, du musst vergeben. Das ist das Einzige, was du tun musst. Und Gott überlassen. Vergeben ist, du gibst Gott ab. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist so wichtig. Sonst würde dieser Missbrauch bei dir hängen und dich bei dem anderen. Der andere soll das Paket bekommen. Der andere soll die Rache Gottes spüren. Der andere soll das Gericht Gottes spüren. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du vergibst, aber Gott wird mit ihm fertig. Gott fängt an, mit ihm zu rechnen. Und Gott fängt an, den zu massieren und zu behandeln und zu kneten. Gott arbeitet dann an dem. Deshalb ist Vergebung so wichtig. Solange du nicht vergibst, macht Gott an dem anderen nichts. Aber erst wenn du vergibst und sagst, Vater, vergib ihnen, denn sie sind alle dumm und doof, sage ich mir mal. Verstehst du? Also, ich sage das so. Die sind unwissend. Wenn die wissen würden, was sie antun, wie es weh einem tut, würden sie nicht so dumm reden. Aber weil sie es nicht wissen. Deshalb können sie ihr Maul nicht halten. So, und Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt muss Gott mit ihnen arbeiten und handeln und diskutieren. Man soll also nicht so kleinlich sein. Weißt du, Fehler können einem immer wieder passieren. Bei Negatives kann einem immer wieder passieren. Schwierigkeiten können immer wieder auftauchen. Man wird immer wieder beleidigt und gekränkt und so weiter. Aber ich sage euch eines, die Gemeinde Jesu wächst unter Druck am allerschnellsten. Die Sache Jesu wächst unter dem Druck am allerschnellsten. Je mehr Druck, je mehr Spannung, je mehr du ruhig bleibst und sagst, oh danke, und ich sehe, Jesus ist weitergegangen. Warum schlägst du mich? Diese Geschichte hat mich heute Morgen so gepackt. Ich habe eigentlich das nicht vorgehabt, euch vorzulesen. Aber heute Morgen, als ich das in meiner Andacht gelesen habe, warum schlägst du mich? Was fällt dir ein? Aber ich möchte jetzt noch auch zur Vergebung. Ich habe von der Vergebung was gesagt. Vergebung darf nicht zum Missbrauch werden. Man muss vergeben. Man muss gnädig sein. Weißt du, aber der Teufel möchte Vergebung auch, dieses Wort, gerne so überstrapazieren und vor mir so in die Mühle nehmen und Zwang, Sachzwang. Du musst mir vergeben. Nein, ich muss dir nicht vergeben. Ich muss dir nicht vergeben. So göttlich leben heißt es, so wie Gott leben. Das ist göttlich leben. Und Gott vergibt auch nicht alles. Er vergibt unsere Sünden, aber irgendwo sagt er Schluss. Ich lasse mich nicht als Dackel abhandeln. Was der Mensch sieht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Und das ist also auch Gott. Und ich muss nicht besser sein als der liebe Gott. Also Vergebung darf nicht Missbrauch werden. Weißt du, ja, ich muss vergeben, ich muss immer wieder vergeben, ich muss ihn noch sogar segnen, steht nicht in der Bibel so, aber trotzdem, man soll seine Feinde segnen und die einen fluchen. Verstehst du? Gott, lass es, übernimm du das. Segnen, das ist nicht ein Segen. Herr, segne sie, dass sie mich noch mehr fluchen. Segne, dass sie mich noch mehr beleidigen. Das steht nicht so in der Bibel. Segnen, muss man verstehen, was das Segnen ist. Gott, der Teufel versucht, diese ganzen frommen Worte, Liebe, Friede, Segen, Vergebung, so zu missbrauchen. Lass dich nicht missbrauchen. Lies deine Bibel und lass dich vom Heiligen Geist leiten, wie du das tun musst. Und dann sollst du der göttlichen Natur teilhaftig werden. Gott erlaubt auch nicht, wenn du seinen Namen beschmutzt. Er sagt, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Er ist langmütig, aber irgendwo hört er auf mit seiner Langmut. Und er lässt nicht ungestraft. Er lässt nicht ungestraft, das ist auch so der liebe Gott. Zum Beispiel, wenn ein Mann seine Frau schlägt, und so weiter, dann wird Gott sie nicht segnen, denn der Mann soll seine Frau lieben. Weißt du, da liegt kein Segen drauf. Weißt du, Gott kann nicht Sünde segnen. Gott wird auch die Sünde nicht segnen. Aber wenn der Feind jetzt zu mir kommt und hat mir etwas angetan und unbewusst irgendwie falsch gehandelt, muss ich vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist okay. Aber wenn es immer wieder permanent eine Sache ist, dann muss ich sagen, da hört es mir irgendwie die Güte und die Barmherzigkeit auf. Man muss nicht auf Dauer mit einem Verbrecher zusammenleben. Kann sein, dass Gott ihm vergeben hat und so weiter. Da muss man aber, wenn Ordnung gemacht worden ist, dann muss in Ordnung sein. Aus Zeitgründen habe ich hier eine andere Botschaft noch drin gehabt, die habe ich gestrichen, aber ich streife nur ganz kurz. Der Onesimus, der Philemon, da ist der Onesimus, sein Sklave, weggelaufen und Paulus hat ihn Rom irgendwo aufgegabelt und er bringt zurück zum Philemon den Onesimus. Und die Sache wurde aufgearbeitet. Und der Paulus sagt, Philemon, du musst deinem Bruder vergeben und ihn wieder als deinen Bruder aufnehmen und als seinen Bruder behandeln. Und das ist voraus. Aber er darf seinen Herrn nicht nochmals bestehlen. Und dann ist es okay. Dann soll er vergeben. Vergebung ist, wenn ein Mensch das wieder gut macht, in Ordnung bringt, dann ist okay. Aber Gott hat manchmal ganze Sippen vernichtet. Ich denke nur an die Rotte Cora oder trennt euch von ihnen und die Erde tat sich auf und die Erde verschlang das ganze Gesindel. Also Gott ist nicht so, wie wir manchmal uns vorstellen. Was Gott nicht will, das darfst du auch nicht wollen. Und das ist jetzt, wir müssen mit Gott übereinstimmen, im Einklang mit Gott sein, auch in der Vergebung und uns nicht missbrauchen lassen. Ja, du musst mir vergeben. Aber wie oft muss ich vergeben? Du weißt ja diese Geschichte von Petrus. Du solltest immer bereit sein zu vergeben deinem Bruder. Das heißt eigentlich nicht, dass du gleich 500 Mal am Tag vergeben musst. Wenn dein Bruder an dich sündigt, Missbrauch ist, jemand hintergehen. Weißt du, wenn einmal jemand dich hintergeht, ist okay, vergiss es, vergib. Oder irgendwo dich getäuscht hat, oder dich geprellt hat, oder dich benachteiligt hat. Das ist okay, vergib. Und es ist wichtig, dass du lernst, das erste Mal immer zu vergeben, wenn es nötig ist. Aber du musst nicht dauern, du musst nicht 100-mal, 1000-mal. Weißt du, Jakob hat seinen Bruder Esau überlistet. Und das hat Folgen gehabt. Weißt du, jede Sünde hat Folgen und wird Folgen haben. Weißt du, wenn jemand dir ständig Sand in den Augen streut, dich betrügt und so weiter, oder bei dir fischt und dich umgaunert, in welcher Form auch immer, du musst aufpassen. Du darfst nicht alles zulassen. Du sollst sogar einen Irrlehrer nicht erlauben, in der Gemeinde zu sitzen. Tut den Irrlehrer oder den Spötter aus eurer Gemeinde, das Böse sogar, du musst sogar das Böse aus der Gemeinde heraustun. Also, so wie viele Christen das manchmal denken, wie der liebe Gott ist. Das ist Idealzustand. Weißt du, Missbrauch ist dich entehren. Wenn jemand dich ständig entehrt, entweiht, entwürdigt, ständig dich betrübt, das kann sein, dass es einmal passiert, das ist in Ordnung, aber dann musst du vergeben. Aber wenn jemand mit dir Schindluder treibt, dann sagst du Danke, nicht mit mir. Paulus sagt, ich bin ein römischer Bürger, und als er dort in Philippi geschlagen wurde und blutete und im Stock war und der Herr sich zu ihm bekannt hat im Gefängnis, nachdem er dort gesungen hat und gebetet hat, Paulus und sein Bruder, und was muss ich tun? Dann sagt er, glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein ganzes Haus werden gerettet. Und dann sagt er, und jetzt wascht mir meine Wunden sauber. Und dann haben sie erzählt, was er ist, dieser Paulus, ich bin ein römischer Bürger. Und jetzt möchte ich, dass die Stadtältesten mich an der Hand nehmen und mich aus der Stadt begleiten. Du musst vorstellen, das hat er gewollt. Und das zeigt uns, wie Menschen umgehen mit Verletzungen. Jetzt will ich, dass er mich aus der Stadt begleitet. Die ganze Stadt, der ganze Gemeinderat soll mich aus der Stadt begleiten und mich verabschieden und mich salben. Du siehst also, der hat sich nicht alles mit sich machen lassen. Der hat seinen Kopf eingeschaltet, der hat seinen Willen durchgesetzt und gesagt, so nicht mit mir. Ich bin ein Römer und ich möchte vom Kaiser gerichtet werden, nicht von euch. Ihr habt kein Recht über mein Leben. Und du musst wissen, wer über dein Leben Recht hat und wer nicht über dein Leben Recht hat. Du musst wissen, wer über dein Leben Recht hat und nicht hat. Und nicht überall haben die anderen Menschen Recht. Nicht einmal die Geschwister in der Gemeinde. Eigentlich hat über dich niemand Recht, außer Gott. Nur Gott hat über euch Recht. Und natürlich sind wir in der Gemeinde als ein Verband, Bruder und Schwester. Es gibt es Hirten. Du musst schon auf die Hirten machen, aber da gibt es auch den Schäferhund. Und den gibt es noch. Was der Schäferhund ist, kannst du dir selber ausdenken. So, der bringt dich wieder zu der Herde zurück. Das sind vielleicht die Probleme und die Umstände. Aber du musst dich nicht missbrauchen lassen. Weißt du, der Schäferhund ist ein ganz lieber Kerl. Also wir haben einen Garten da bei Heilbronn gehabt und da kam jedes Jahr so 2-3 Mal der Schäfer vorbei und unsere Kinder haben mit dem Schäferhund gespielt. Aber der Schäferhund, der beißt nicht die Schafe, der kneift sie nur. Der kneift sie nur, aber die kriegen natürlich Angst, die denken, der frisst sie, weil er vom Wolf abstammt. So, der kneift sie nur. Weißt du, durch die Probleme wirst du nur gekniffen. Und dann merkst du, ich bin noch echt. Verstehst du, wenn du kneifst dich mal und du weißt, das ist Fleisch und Blut. Aber der Schäferhund wird nie ein Schaf zerreißen. Der Schäferhund wird nie einen missbrauchen. Und der Hirte wird auch einen nicht missbrauchen. Der Hirte macht das, was gut und recht ist mit dem Schäflein. Gott lässt sich nicht spotten. Was heißt das für uns? Du musst dich nicht missbrauchen lassen. Gott lässt sich nicht. Warum sollst du das machen? Und irgendwie sie beschuldigen und schlecht fühlen, denn mit Missbrauch kommt das schlechte Gefühl, jetzt war ich doch nicht recht getan. Du musst Gott verantworten für dein Leben. Du musst nicht bei jemandem bleiben, der ständig dich schädigt, ständig dich kränkt, ständig dich ausnützt, ständig dich demütigt, ständig dich entehrt, ständig dich hasst. Du musst nicht mit solchen Menschen zusammenleben. Such dir eine andere Umgebung. In 1. Johannes 5, Vers 2 bis 3 heißt es, wir sollen die Kinder Gottes lieben. Das ist wichtig. Aber nicht die Kinder des Teufels. Denn nur die Kinder des Teufels hassen einen. Kinder des Teufels demütigen einen. Kinder des Teufels nützen einen aus. Kinder des Teufels machen einen krank, beleidigen und schlagen. Nur der Knecht des hohen Priesters schlägt Jesus. Die Jünger haben Jesus nicht geschlagen. Auch Judas nicht. Judas hat nur geküsst ihn. Gottes Feinde sollen auch deine Feinde sein. Und deshalb, wir sollen Kinder Gottes lieben. Und Kinder Gottes würden diese Dinge, die in deinem Leben passieren, niemals tun. Schon allein deswegen. Nur die Kinder des Teufels. Wir sollen also die lieben, die Gottes Gebote halten, steht weiter im Johannes 5, 1. Johannes 5. Und nicht die Irrlehrer. Wir sollen die Irrlehrer nicht einmal grüßen. Stell dir mal sowas vor. Du sollst nicht einmal zuwinken und die Hand geben. Das ist ganz schlimm. Weißt du, du sollst dich mit denen gar nicht einlassen. Sobald du jemanden grüßt, bist du freundlich. Ja, der hat mich auch willkommen geheißen. Der hat an mir Interesse. Wahre Kinder Gottes werden dich nicht schlagen. Die werden nicht übel über dich reden. Die werden dich nicht enttäuschen. Die werden auch dich nicht beleidigen. Die werden sich hüten. Die werden ihre Zunge im Zaum halten. Kinder Gottes. Aber die meisten sind es ja nicht. Sind nur Mitläufer. Die möchten gerne Kinder Gottes sein. Weißt du, in der Gemeinde, alten Gemeinde in Israel, auch in der neutestamentlichen Gemeinde, da gab es so viel Pöbelvolk. So viel Pöbelvolk, Gott möge Gnade schenken. Du siehst, dass sogar als die Apostel ihr Kollegium vollenden wollten und füllen wollten, da haben sie nur 2 von Hunderte gefunden, die mit Jesus von Anfang bis zum Schluss dabei waren. Und mit denen konnten sie dann eines Geistes sein, ein Herz und eine Seele sein. Mit denen konnten sie das Reich Gottes bauen, nicht mit allen anderen, die dabei waren. Also 1. Johannes 5, Vers 2 und bis 3, die Gebote Gottes halten, die werden nicht lästig und die werden auch nicht dir zu einer Last sein und die werden auch dich, dir das Leben nicht schwer machen. Im Gegenteil, sie werden versuchen, dir das Leben zu erleichtern. Oh Bruder, glaub weiter, ich unterstütze dich, ich stehe hinter dir. In Matthäus 19, 19 sagt Jesus, dass man seinen Nächsten lieben soll. Und das hat eine Frage bei den Jüngern veranlasst, was ist dann mein Nächster und wer ist mein Nächster? Dein Nächster ist der, der in Not geraten ist. Das ist dein Nächster. Der in Schwierigkeiten geraten ist, der Probleme hat, der irgendwelche Schwierigkeiten hat. Aber er ist nicht der, der dir Schwierigkeiten macht. Wenn du ein guter, weißt du, das ist der Nächste, der dir gerade vorbeikommt, das kann Ausländer sein, kann Deutscher sein, kann was weiß ich sein. Aber der Nächste wird dir nicht Schwierigkeiten machen. Der bezahlt es, der gibt sein Möglichstes und der geht seines Weges. Und wer ist der Nächste? Verstehst du, da geht seines Weges wieder weiter. Und wenn ich zurückkomme, will ich sehen, wenn es noch was fehlt, bezahle ich. Ist das typisch, auch beim Paulus hier, der diesen Onesimus und den wieder da nimmt und sagt, Philemon, nimm ihn auf und wenn es noch fehlt, bezahle ich. Was der dir gestohlen hat, ich bezahle es. Ich will nur, dass die Sache in Ordnung ist. Weißt du, so sind Kinder Gottes. Die wollen, dass die Sache in Ordnung kommt. Die helfen dir sogar, dass die Sache in Ordnung kommt und dann gehen sie ihre Straße. Weißt du, der wahre Gläubige, der mag dich, der macht sich nicht über dich lustig, der leidet mit dir mit, wenn du leidest. Das ist der Nächste, der mit dir mitfühlt. Er sagt, ich verstehe dich, also ich bin ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich verstehe dich trotzdem. Der redet nicht falsch hinterrücks, ja, im Angesicht, ach weißt du, unser Bruder, unsere Schwester, also und hinterrum. Weißt du, ich habe eine Amerikanerin in Heilbronn in der Gemeinde gehabt. Amerikaner sind manchmal ein bisschen Heuchler, Gott segne sie. Und weißt du, und da kommt sie, Bruder, mal tut es, deine Krawatte, die steht, du hast immer schöne Krawatten, suchst immer gute Krawatte, die steht. Und dann höre ich, ich stehe an der Tür, aber die Schwester ist um die Ecke, wenn der wüsste, wie hässlich die Krawatte ist, dieselbe Schwester. Weißt du, das sind Heuchler, die reden dir schön ins Gesicht, erzählen sie, wie wunderbar, du hast so schöne Krawatten. Ja, das sind Schleimer. Weißt du, und da musst du vorsichtig sein, gar nicht drauf geben, auf diese Schleimer. Du musst dich also von solchen Nächsten trennen. Lass dich nicht missbrauchen, das musst du nicht unbedingt machen. Du kannst auch ohne sie leben. Weißt du, oder muss Gott erlauben, dass er sie wegnimmt. Jesus sagt einmal über Menschen, er sagt, die von uns gegangen sind, wenn sie von uns gewesen wären, wären sie auch bei uns geblieben. So ist es. Sind auch bei uns geblieben. Weißt du, so viele waren mit Jesus. Und ich frage mich, lieber Heiland, wo ist deine Autorität? Wo ist deine Vollmacht? Wo ist deine Weisheit? Wo ist deine Kraft? Du hast so vielen Menschen gedient. Und wo sind die, die dein Brot gegessen haben, die Heilungen erlebt haben? Wo sind sie? Weißt du, der Teufel versucht uns immer wieder, und das ist wieder missbrauchen. Lass dich nicht an deine Vergangenheit festnageln. Er versucht dich immer wieder an deine Vergangenheit. Denk drüber. Oder an das Alte, was du ausgespuckt hast. Der Hund, was er ausspuckt, frisst er wieder, dass du wieder da zurückkommst zu dem Alten. Er versucht uns immer wieder ans Alte zurückzubringen, an deine alten Erinnerungen, und dann der alte Geist bricht wieder durch. Weißt du, da ist du vielleicht ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr oder ein Jahr ganz ruhig und gelassen, lässt dich in Ruhe. Der Teufel ist so schlau, die Dämonen sind so schlau, die lassen dich ein halbes Jahr in Ruhe. Tun nichts, sonst würden sie ja Tracht Prügel kriegen von dir. Aber die lassen dich in Ruhe und dann irgendwie bei irgendeiner Gelegenheit tauchen sie wieder auf, der alte Geist erscheint wieder und du wirst genauso wie du früher warst. Und das ist der Rückfall. Also das ist wie die Verletzung, der Missbrauch geschieht, die Dämonen geschehen. Wenn es friedlich und ruhig ist, pass auf. Das ist eine Phase, wo da irgendjemand aus dem Gebüsch kommt. Wenn kein Löwe mehr brüllt, das ist die gefährlichste Zeit. Und wenn die Stasi und Gestapo und Sekuriatis nicht marschieren, du hörst nicht ihre Schritte. Glaube den, und das ist, was uns gesund macht und stark macht. Glaube an, weißt du, wir sollen den Glauben haben, alle einmütig sein, eine Sinne sein, ein Herz und eine Seele sein. Das ist das wahre Christenleben. Oder muss dein Herz erneuert sein und mein Herz muss erneuert sein. Wenn dein Herz nicht erneuert ist, kann ich mit dir keine Gemeinschaft haben. Oder wenn mein Herz nicht erneuert ist, kann ich mit dir keine, oder kannst mit mir keine Gemeinschaft haben. Wir müssen erneuerte Herzen haben. Wir müssen auch erneuerte Sinne haben. Und deshalb heißt es ja, wir müssen ständig uns erneuern lassen. Also miteinander ständig reden und beten und glauben und so weiter, das gleiche Ziel haben, die gleiche Sprache sprechen. Weißt du, nicht der eine zieht in die Richtung und der andere in die Richtung, da zerreißt den Wagen. Ich habe mal in einer charismatischen Gemeinde in Bayern eine Prophetie erlebt. Kleiner Junge, 11 Jahre, bringt ein Wort des Herrn. Und der Prediger erlaubt es. Es war ein charismatischer Gottesdienst. Und dann sagt der Junge, was hast du? Und dann erzählt er kurz, was er ist. Und dann sagt der Gemeinde, ich sehe wie ein Wagen, ein Gespann, da sind Pferde in der Richtung gespannt und hinten sind auch wieder Pferde gespannt. Und die Pferde, da treiben einander die Leute nach vorne und nach hinten. Und der Wagen geht auseinander. Die haben zwei Räder und die haben zwei Räder. So, oder die Achse. Und so wird zerrissen. Und was war? Die ganze Gemeinde tat Buße. Weil in der Gemeinde war Spannung. Weißt du, der eine zog in die Richtung und der andere in diese Richtung. Und da kann Gott nicht segnen. Wenn der eine nur Mission und Evangelisation und der andere nur Anbetung und Lobpreis. Wir müssen ein Ziel haben. Und unser Ziel muss Jesus sein. Unser Ziel muss Jesus sein, die Ehre Gottes. Wir werden missbraucht und ausgenützt, wenn jeder einem anderen Herrn dient. Oder den Herrn nicht richtig verstanden hat. Wenn wir nicht am gleichen Strang ziehen, dann werden wir missbraucht, automatisch. Weißt du, du wirst auseinandergerissen, du verträgst die Spannung nicht, kannst die Spannung nicht verkraften. Du sagst, was ist dann da los? Der will das und der will das und der will das. Wenn nicht alle die gleiche Sprache sprechen, wir werden missbraucht, zerrissen. Wenn jeder so einen anderen Lebensstil hat, ich lebe so. Ich habe eine schöne Gemeinde gehabt in Heilbronn, Süddeutschland. Weißt du, die einen waren für Kopftuch, die anderen waren für Hut, die anderen waren, dass sie barfuß beten, ohne Schuh. Und die einen wollten im Sitzen beten, die anderen im Stehen beten. Und dann habe ich gesagt, wir sind eine Gemeinde Jesu, wir beten einen Herrn an. Und der eine im Stehen, der eine mit Hut, der andere mit Kopftuch und der andere mit Glatze. Und dafür spielt das keine Rolle. Wir beten gemeinsam den Herrn und niemand muss den anderen bekehren. Du musst so machen wie ich. Geschwister, das ist Missbrauch passiert. Wenn ich erwarte, dass du so machst, wie ich mache, das ist Missbrauch. Niemand hat ein Recht, hier in dieser Gemeinde zu dir zu kommen. Du musst jetzt Kopftuch anziehen, aufsetzen. Oder einen Hut aufsetzen. Oder beim Beten ziehen wir die Schuhe aus. Nein. Jeder, wenn du das erkannt hast und glaubst, dass du barfuß besser betest, als in Schuhen, dann tu es. Aber mir macht es nichts aus. Ob ich im Sitzen bete oder im Stehen oder im Liegen bete oder im Knien bete. Wir können ganz frei beten. Aber versuch niemand zu manipulieren. Und sehr viel Manipulation passiert durch Weissagungen. Meistens sind die keine Weissagungen, sondern Weibsagungen. In aller Liebe, Gott vergebe mir. Nein, ich denke nur an eine Schwester, ich kann von Heilbronn sprechen, weil die Leute ihr nicht kennt. Und die sind vielleicht schon manche gestorben. Und, weißt du, so spricht der Herr, mir gefällt es nicht, wenn ihr bei meinem Mahl immer wieder singt. Ich habe gedacht, gut, okay, wir singen zu viel beim Abendmahl. Habe ich gedacht, mir nichts dabei gedacht. Und dann kommt der Anbetungsleiter und sagt, und der ist ja schuld gewesen an der ganzen Geschichte. Dann kommt er zu mir und sagt, die Schwester hat beim letzten Abendmahl zu mir gesagt, du sollst nicht so viel Chorus spielen. Also das gefällt mir nicht. Und dann habe ich gesagt, ist das wahr? Ja, das hat sie gesagt. Also das gefällt ihr nicht, dass er so viel Chorus spielt. Da habe ich gesagt, so jetzt Schwester, jetzt machen wir Besprechung und wir werden jetzt darüber reden. War das vom Heiligen Geist, dass du das so gesagt hast, oder war das im Fleisch? Ja, weißt du, mir gefällt es nicht, wenn er immer sagt, Chorus anstimmt. Und er sagt, siehst du, aber das ist Sünde wieder den Heiligen Geist. Wenn du dann als den Heiligen Geist ausgibst und weiß sagst da, mir gefällt nicht, wenn ihr da so viel singt. Wisst ihr, die meisten wissen gar nicht, wie sie sich gegen den Heiligen Geist versündigen. Die spielen den Heiligen Geist. So spricht der Herr, mir gefällt es nicht, wenn ihr so viel singt. Nächstes Mal kommt es, mir gefällt es nicht, wenn du so lange predigst. Oder nächstes Mal kommt jemand und sagt, mir gefällt es nicht, wenn ihr nicht betet oder nicht singt. Oder was weiß ich. Weißt du, das ist Manipulation und das ist Fleisch. Leute, das ist Sünde und Sünde wider den Heiligen Geist. Und das geht ein paar Mal gut. Aber wenn da keine Korrektur passiert, da geht der Schuss nach hinten. Und das ist Missbrauch, Fehlgriff. Das ist Fehlgriff. Weißt du, Schuld, Verletzung und Missbrauch, das kommt immer wieder irgendwie hoch. Und wir müssen dagegen ständig permanent ankämpfen. Also, ich ermutige euch, prüft alles. Glaubt nicht jeder Weissagung. Weißt du, das, was in der Bibel drin steht, das ist tausendfach, millionenfach getestet, geprüft, durchgewühlt und durchgearbeitet. Aber eine Weissagung, die Bibel sagt, prüfet. Lasst zwei oder drei Weissagungen, die anderen sollen prüfen, ob der sich verhält. Wie viele Gemeinden sind schon kaputt gemacht worden durch falsche Prophezeiungen? Nicht gerade unsere, aber Leute haben dann geweissagt gegeneinander. Und was weiß ich, einer, die haben sie sogar nicht gemeint, die haben von der Seite auf die Seite rüber geweissagt. Und das alles im Fleisch. Und es hat so geklungen, als wenn es der Herr gewesen wäre. Und mit Demonstrationen, weißt du, die Pfingstler haben früher ganz anders geweissagt, da haben sie noch gezittert. Und eine halbe Stunde mal in Zungen gesprochen, bis dann irgendein Wort rauskam. Ich kann das alles sagen, weil ich über 40 Jahre so all diese Tugenden und Untugenden der Christen gesehen habe, wie die Leute missbraucht, manipuliert wurden, gerade durch Prophezeiungen. Und fertig geworden sind, dass sie sogar ihren Glauben verloren haben an Gott. Und das gar nicht bestätigt worden ist. Die haben einen ganzen Aktenordner von Prophezeiungen zu Hause und da ist nichts erfüllt von dem, nicht einmal ein Buchstabe. Und jetzt, wo ist der Herr? Missbrauch ist, wenn dein Leben unnütz bleibt, keine Frucht, da ist Missbrauch passiert. Weißt du, da passiert keine Liebe, kommt kein Friede durch, keine Gnade durch, da kann sich der Herr nicht manifestieren. Missbrauch ist alles, was unnütz ist. Unnütz. Und überleg einmal, was ist im christlichen Leben unnütz, unbrauchbar. Jesus sagt, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Nützlich lebt man, wenn man mit Gott eins ist und Gott durch sich wirken lässt. Das ist nützlich. Wenn Gott sich durch einen offenbaren kann. Wenn das, was in meinem Leben passiert, Gott verherrlicht, das ist nützlich. Auch wenn ich gar nichts tue, wenn ich nur sitze, wenn ich nur da bin, nur Platz einnehme. Auch das ist. Ohne Gott ist alles ein Fehlschlag, nutzlos. Weißt du, dann bist du am falschen Platz. Wenn Gott dich nicht wirkt und an dir arbeiten kann und dich nicht formen und prägen kann, dann passiert das falsch. Dann fangen an, falsch an dir zu arbeiten. Bruder, Schwester, mit dir stimmt was nicht. Dann fangen sie an zu korrigieren. Darf ich für dich beten? Und ich sage auch, es ist gefährlich, wenn Leute anfangen, für einen zu beten und du hast nicht gebeten, dass der Mann für dich betet. Verstehst? Es ist lieb, wenn die Leute so ein gutes Herz haben. Der Teufel hat ein gutes Herz. Der ist nicht so böse. Ich möchte für dich beten, aber du musst auch zuerst mal bitten. Bittet zuerst mal die Bitten von Gott, dass man für dich überhaupt beten darf. Du musst eine Last haben und so weiter. Und der Herr wird schon zeigen, dass man für dich beten soll und nicht beten soll. Aber wenn jemand kommt, so selbsternannte Fürbitter, jetzt werden wir dich umzingeln und werden dich im Kreis nehmen und du sagst, nee. Wir müssen immer wissen, wo was sich gehört. Weißt du, auch die lieben Gebete, was manchmal Mütter und vor allem Mütter beten für ihre Kinder. Ich habe einen lieben Jungen in der Gemeinde gehabt, in Stuttgart. Und die Mutter betet, liebe Gott, errette meinen, den Namen hat er gesagt, Andreas, glaube ich, war es. Errette meinen Andreas. Und Herr, bekehre ihn. Und der Junge sitzt da. Und wo die Mutter da so laut gebeten hat, er rettete und das paar Mal getan hat, das hat der Andreas, der hat mir selber gesagt, du, ich will nicht mehr in die Versammlung gehen. Weißt du, ich will nicht öffentlich blamiert werden, dass meine Mutter da öffentlich betet, dass ich mich bekehre. Ich will gläubig sein. Aber weißt du, bei mir geht's nicht so schnell. Verstehst du, aber du sollst aufhören, für deinen Mann, für deine Frau, für deine Kinder öffentlich zu beten, wenn die das nicht wollen und wenn das ist, und vor allem zu blamieren. Oder bekehre meinen Horst. Horst, glaube ich, hieß der. Also, verstehst du, mein Mann, und der kommt zu mir. Weißt du, wir haben mal gegrillt und er war da und er sagte, du, ich schäme mich. Weißt du, dass meine Frau für mich öffentlich betet? Das ist Verletzung, das ist Missbrauch. Missbrauch des Gebets. Weißt du, wenn der Teufel dich nicht mit Sünde zu Fall bringen kann und dich ruinieren kann durch Sünde, versucht er durch Gebet, durch Predigt und was weiß ich, zu missbrauchen. Er ist so schlau. So, ich muss das schnell weitermachen. Missbrauch hört auf, wenn wir alle das gleiche Ziel haben, den gleichen Herrn verfolgen oder dem Herrn nachfolgen wollen, mit dem Herrn gehen wollen, wenn wir uns mit dem Herrn identifizieren. Was würde Jesus tun? Jesus hat nicht über die Leute negativ geredet oder was auch immer ist. Weißt du, der hat einfach lieb gehabt. Der hat die Leute lieb gehabt. Der hat Petrus angeschaut und zu sich genommen und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Gerade verletzte Menschen, die brauchen viel Liebe. Die verletzten Menschen brauchen sehr viel Liebe. Die brauchen sehr viel Liebe. Weißt du, hast du mich lieb? Und einfach, ja, ich liebe dich und Gott ist gut und vertraue dem Herrn, blick auf den Herrn und es wird alles gut werden. Weißt du, Leute, die verletzt sind, brauchen Ermutigung, brauchen Beistand. Und das sollten wir den Leuten geben. Wenn du das mal erlebt hast, dass es dir gut getan hat und das, was dir gut tut, tut auch den anderen gut. Das, was dich auf die Beine bringt, das bringt auch die anderen auf die Beine. So, noch ein Gedanke. Gott will ein Leben benutzen, aber nicht ausnützen. Gott will dein Leben benutzen zu allgemeinem Wohl. Weißt du, nicht, dass dich Leute da sich festkrallen. Weißt du, du musst auch dann bereit sein, Leute loszulassen, wenn du merkst, die krallen sich an mir fest. Und das ist auch ausnützen und missbrauchen. Weißt du, kannst du das? Weißt du, hängen die am Rockzipfel. Du musst loslassen, dann die Menschen. Und mal sie auf ihre eigenen Füße stehen lassen. Wir sollen nicht uns selbst ergötzen oder zur Selbstbefriedigung da sein, sondern zum Bau des Reiches Gottes. Und alles, was nicht zur Ehre Gottes ist, ist Missbrauch und Zweckentfremdung, auch deines Lebens. Was nicht zur Ehre Gottes ist. Und frag dich, ist mein Leben zur Ehre Gottes? Ist mein Dienst zur Ehre Gottes? Ist da, wo ich hingehe, ist das zur Ehre Gottes? Verherrlicht, wird da der Herr verherrlicht? Werden die Menschen sehen, dass ich Jesus lieb habe? Und die Menschen, denen musst du gar nicht sagen, ich hab dich lieb. Du musst nur dich dazu gesellen, dich dazu halten. Und dann merken die ganz schnell, du, der gehört zu uns. Das ist einer von uns. Oder sie ist einer von uns. Lass uns aufstehen und denk drüber nach, der Herr Jesus hat sich nicht ohrfeigen lassen. Warum schlägst du mich? Er blieb stehen. Was habe ich dir getan? Denk drüber nach. Menschen, die dich beleidigen. Was hast du denen getan? Du hast für die Menschen gebetet. Du hast sogar Liebes getan. Du hast Gutes getan. Und wo sind sie jetzt? Was machen sie mit dir? Überleg einmal. Aber du bleib auf dem Weg. Geh, folge dem Herrn und diene dem Herrn. Vater, ich danke dir, dass du uns auf rechter Straße führst, um deines Namens willen. Ich danke dir für die Gnade, für den Beistand, für die Freude, für die Gnade, die du jedem Einzelnen geschenkt hast. Und du bist mit jedem Einzelnen bei den Hausarbeiten. Du erfüllst, Herr, mit dir zusammen vollenden und erfüllen wir unsere Hausaufgaben. All das, was wir lernen sollen, das lernen wir by doing. Nicht nur beim Reden und nicht nur beim Hören, sondern indem wir das ganz praktisch umsetzen in unserem Alltag. Ich danke dir für meine Geschwister. Ich danke dir für meine Gemeinde hier, wo ich bin in Berlin. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns hier an diesem Platz hingestellt hast und dass wir hier in der Gnade Gottes nach dem Maß deiner Barmherzigkeit wirken und arbeiten dürfen und den guten Samen ausstreuen dürfen und können. Ich danke dir, Herr Jesus, und du sorgst für Wachstum und Gedeihen. So wie der Bauer im Märzen, er streut den Samen aus, aber du gibst es, das Wachstum, du gibst es gute Klima, du gibst Regen, du gibst die Energie, du gibst den Sonnenschein, du gibst alles, was deine Kinder brauchen. Ich preise dich, Herr Jesus. Amen.